Oh, hallo. Setzen Sie sich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format, wo ich, Dom Schott, jede Woche, jeden Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche kennenlerne, mich zu ihm oder ihr auf die Bank setze und einfach mal frage, was denn so los bei dir? Was passiert in deinem Leben beruflich, privat? Und daraus ergeben sich dann bisher, wie ich finde, immer ganz wunderbare Gespräche, die dann jeden Sonntag hier bei Okay Cool, dem Magazin, erscheinen. Normalerweise ist es so, dass meine Gäste Menschen sind, die ich persönlich gar nicht so gut kenne, die ich gerne mal kennenlernen würde, bei denen ich viele Fragen habe. Heute aber ist es eine dieser Ausnahmen, die auch schon passiert sind. Und zwar kenne ich eigentlich meinen Gast Paul Kautz. Eigentlich kenne ich ihn persönlich. Ich habe ihn vor vielen Jahren kennenlernen dürfen. Allerdings ist danach persönlich nicht mehr viel passiert. Was die umständlichste Formulierung ist für, man hat sie einfach nicht mehr gesehen. So, wir sind in Kontakt geblieben, aber wir haben uns einfach nicht mehr gesehen. Und deswegen haben sich über die letzten Jahre viele, viele Fragen angesammelt, die ich jetzt mal loswerden konnte. Und das war ein sehr dankbarer Gesprächspartner dafür, denn wer ihn nicht kennt, Paul Kautz hat einen spannenden Weg durch die Berufswelt der Videospiele hingelegt. Er war insgesamt also unglaubliche 15 Jahre in der Spielebranche berufstätig. Der war erst Redakteur bei der PC Joker, bei der GameStar und anschließend 11 Jahre noch bei der 4Players und dann danach anschließend bei der PR für Capcom tätig. Und diesen furiosen Lebenslauf beendete er vorzeitig erst einmal bei seiner aktuellen Arbeitsstation bei Be Quiet. Das ist ein Hardware-Hersteller und dort schraubt er PCs zusammen, ist aber auch fürs Community-Management verantwortlich. So, und den habe ich dann eingeladen und gesagt, so jetzt sprich doch mal mit mir. Und dann haben wir gesprochen über eine ganze Menge. Wir haben nämlich nicht nur darüber gesprochen, wie er auf all diesen Berufswegen, was er dort für Abenteuer erlebt hat, wen er dort alles so kennengelernt hat, welche Geschichten er von dieser Zeit mitgenommen hat. Wir haben nämlich auch gesprochen über sein Aufwachsen in der DDR und wie man dort eigentlich mit Videospielen sozialisiert wird. Davon habe ich ja nicht so wirklich eine Ahnung. Ich bin erstens jünger als er, also Paul ist Jahrgang 1976, ich bin 89 und ein Wessi, das heißt, bin da völlig raus und fand es sehr spannend, da mal zuzuhören. Dann haben wir aber auch viel gesprochen über den Begriff und die Arbeit des Spielejournalisten an sich. Es geht ja kaum ohne, wenn man mit so jemandem spricht, der so lange sich mit diesem Berufsbild auseinandersetzt. Und das war auch sehr spannend. Und am Ende, dann ging es doch mal ganz viel um Leidenschaftsprojekte. Denn Paul hat ähnlich wie ich auch so ein Leidenschaftsprojekt, nämlich Game Not Over, einen Podcast, der so eine Mischung ist aus ja, Historikertätigkeit. Also er stellt Spiele vor, die Zeit nicht vergessen darf. Aber würzt das Ganze dann mit so einem persönlichen Blick auf diese Spiele. Und diesen Podcast gibt es mittlerweile auch schon 3 Jahre und der ist erfolgreich und der ist schön und der ist toll. Und da habe ich mit ihm auch mal drüber gesprochen, wie eigentlich die Arbeit an diesem Podcast aussieht, wie er sich da die Themen raussucht und all diese Dinge. Also es war ein super spannendes Gespräch. Und ich merke, ich bin etwas verschnupft, was ein gutes Stichwort ist, denn auch Paul war während der Aufnahme etwas verschnupft. Haben wir im Vorgespräch herausgefunden gemeinsam, aber ich glaube, man hört es gar nicht so dolle. Beziehungsweise gerade eben bin ich nochmal so über die Tonspur geschlittert und da habe ich gemerkt, gegen Ende beginnt er etwas schwerer zu atmen als zu Beginn des Gesprächs. Aber er hat es geschafft. Es war ein Gespräch, das ein bisschen länger ging als die normalerweise etwa einstündigen Gespräche. Aber das ist auch gar nicht schlecht, denn es war alles sehr interessant und ich wollte da nicht vorzeitig auf die Handbremse treten. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Bühne frei, es geht los. Hier ist Paul Kautz mit einem wirklich bunten Spaziergang, mit einem abwechslungsreichen Spaziergang, nicht nur durch die Welt der Videospiele, sondern auch durch seine eigene kleine, große, persönliche Welt. Viel Spaß damit.
Also ich bin tatsächlich auch sehr optimistisch. Es ist zwar jetzt ein neuer Rechner, an dem ich hier sitze und im Zweifelsfall wird er natürlich mir sowas von um die Ohren springen, mitten in der Aufnahme, aber Glas halb voll.
Ist der Rechner selbst zusammengebaut?
Kannst selbstverständlich.
Du sowas? Du müsstest ja sowas können, ne?
Ja. Das ist, ich müsste sowas können, ist tatsächlich auch nur in meiner Vergangenheit begründet, weil ich von Anfang an, also seit den frühen 90ern, meine PCs selbst zusammengebaut habe. Sonst bin ich handwerklich tatsächlich weniger begabt als so ein normales Stück Torf. Wenn ich Dinge repariere, explodieren Dinge. Selbst wenn es sich dabei nur um Backsteine handelt. Aber durch meinen Beruf, mit dem ich ja halt in PC-Komponenten mache, baue ich halt im Prinzip alle 2 Wochen irgendwelche Systeme zusammen. Deswegen war der für mich auch ein Klacks, dankbarerweise.
Ist dir schon mal was da schiefgelaufen eigentlich? Weil das sind ja extrem teure Stücke, mit denen du dann da arbeitest. Gab es da mal, wo du beim Zusammenschrauben gemerkt hast, ach du liebe Zeit, da ist mir jetzt, weiß ich nicht, der Uhu ins Gehäuse gerutscht oder so. Ich weiß ja nicht mal, was da schiefgehen kann. War da mal was oder machst du gar keine Fehler mehr?
Also mittlerweile bin ich tatsächlich relativ stolz darauf, sagen zu können, dass ich keine Fehler mehr mache, beziehungsweise wenn es Fehler sind, dann sind es welche, mit denen ich noch nichts zu tun hatte. Zum Beispiel jetzt bei dem Rechner, da hatte ich insofern Probleme, als dass die CPU, die ich mir ausgesucht hatte, etwas zu neu war für das Motherboard, das ich gewählt hatte. Das heißt, da musste erstmal das Motherboard aktualisiert werden, was mir halt erst sehr, sehr spät aufgefallen ist als Tatsache und mich halt einen Tag des komplett Haareraufens gekostet hat. Bis ich dann irgendwann mal auf diese Idee gekommen bin, weil ich habe das Ding gebootet, es war perfekt verkabelt, ich habe den, keine Ahnung, 4-mal auseinander und wieder komplett zusammengebaut, die Verkabelung war korrekt, es war alles korrekt und der hat einfach nicht gebootet, das hat mich in den Wahnsinn getrieben und dann, ja, Firmware-Update.
Das ist ja auch für mich. Also das Einzige, wo ich dann noch so annähernd rankomme an dieses Thema PCs zusammenbauen, ist, das ist ja eigentlich, darf man das ja gar nicht sagen, weil das ist ja auch nicht wirklich PC zusammenbauen, und zwar Dell bietet ja diese Möglichkeit an, beziehungsweise bot an, damals, als ich das gemacht habe, dass du dir so ein Grundmodell raussuchst und dann kannst du halt so ein bisschen zusammenklicken, was du dann da drin haben willst. Und das ist so für mich das Maximum an Zusammenbauen, das ich bisher geleistet habe. Aber das ist ein Thema, mit dem muss ich mich bald auseinandersetzen, denn ich plane jetzt irgendwann mal, also ich würde gerne mal so, weiß ich nicht, in den nächsten Monaten mir einen PC zusammenzubauen und da werde ich schon wahrscheinlich die Hilfe von Sebastian Stange in Anspruch nehmen, weil der kennt sich da hervorragend aus und werde ihn mal fragen, so wie macht man das? Aber ohne einen Führer durch dieses Gehäuse da quasi, würde ich damit nicht klarkommen. Also es ist für mich ein Riesenmysterium, dieser ganze Kram.
Ist es tatsächlich aber eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr. Wenn ich jetzt so, sagen wir mal so 20 bis 25 Jahre zurückdenke, dann war das halt wirklich ein unfassbarer Dschungel, durch den man sich nur mit Kettensägen und sehr gut geschliffenen Macheten durchschlagen konnte. Mittlerweile sind die Stecker alle genormt, die passen halt immer nur an genau eine Stelle auf dem Motherboard. Du kannst da nichts mehr falsch machen. Wenn du daran denkst, auf die CPU ein bisschen Wärmeleitpaste aufzutragen und beim Kühler den unten befindlichen Kleber abzuziehen, bevor du ihn drauf machst, dann kann eigentlich per se theoretisch gar nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen. Und wenn der PC an sich erstmal steht, dann ist halt alles, was danach kommt, also die Konfiguration von Windows etc., ist ja mittlerweile auch ein kompletter Klacks. Also man muss tatsächlich sagen, die Art und Weise, wie die PCs mittlerweile zusammengebaut werden und der Platz, den man mittlerweile innerhalb der Gehäuse hat, in dem man sich austoben kann, das ist alles, ach, fantastisch. Bei mir war es ja tatsächlich auch so, bevor ich bei Be Quiet angefangen habe, 2017, habe ich auch sehr, sehr lange keine PCs mehr zusammengebaut. Also meine PC-Erfahrung stammt in erster Linie aus den 90ern und frühen 2000ern. Danach bin ich ja zum großen Konsolenkrieger geworden und habe auch seit 2008 überhaupt keinen PC mehr gehabt. Ich habe dann nur noch Konsolen und meinen treuen iMac gehabt. Und dann war mir aber tatsächlich, nachdem ich dann 2017 wieder in diese PC-Komponentenwelt hineingerutscht bin, hat sich mir auch eine komplett neue Welt aufgetan. Es ist, mein Wissen war halt wirklich noch mit schönen IDE-Steckern und VESA-Lokalbus und verschiedenen 486er CPU-Ports. Und dann kommst du auf einmal in Welten mit gedämmten Seitenteilen, mit Lüftern, die halt weniger als 17 Dezibel abgehen dürfen. Und solche Sachen, das ist eine komplette Wissenschaft geworden, wo du früher einfach gesagt hast, so, ich brauche eine Festplatte, ich brauche einen Monitor, fertig ist der Lack. Und ja, das ist toll. Aber die Erkenntnis daraus ist tatsächlich, dass es heute einfacher denn je ist, sich einen Custom-Spiele-PC zusammenzustellen.
Das, also, ich möchte dir glauben, andererseits bin ich natürlich skeptisch, du arbeitest ja in dem Bereich, kann dir jetzt nichts mehr auf dein Wort geben. Nee, aber das stimmt, ich habe, also ich habe es ja vom Außenblick auch schon so mitbekommen, es ist aber trotzdem beruhigend von dir, das auch nochmal zu hören. Trotzdem höre ich alle Menschen da draußen schreien, die mich nämlich persönlich kennen und in den letzten Jahren mal in meine Wohnung gekommen sind, weil hier sind einige Dinge, die selbst gebaut sind und alle sehen auch genauso aus und das ist so das, was das Problem ist. Also vor allem, ich gucke jetzt gerade in diesem Moment, gucke ich auf ein Wandbett für die beiden Kater, die ich hier habe, und die sind eigentlich relativ simpel anzubringen. Das sind so relativ massive, verkleidete, mit Stoff verkleidete Holzbalken, die du in die Wand richtig reinbohrst, also richtig massive Schrauben, und da das Loch zum einen reinzukriegen und dann irgendwie diesen Balken da reinzustopfen, das klingt nach einer simplen Aufgabe, aber es war für mich wirklich so eine Nachmittagsbeschäftigung. Und jetzt ist das auch für die Kater in mehrfacher Hinsicht ein Abenteuer, da hochzuklettern, nicht nur, weil sie da was zum Klettern haben, sondern die wissen auch nicht, wie lange das noch hält. Also bei jedem Gang hoch und runter sieht man die Angst in diesen Augen von diesen Tieren. Das ist, also ja, ich weiß nicht. Es ist jetzt mal beruhigend von dir gewesen, das alles zu hören, aber ich weiß nicht, ob das ist, was ich bald mal zu meinen Hobbys zählen werde oder so. Ich weiß es nicht.
Naja, also zum einen ist natürlich bei den Katzen, die haben ja eh nichts zu befürchten, neuen Leben und so weiter, wenn die abstürzen. Ja, was soll da schon passieren?
Ich weiß ja nicht, wie viel noch auf dem Konto ist bei denen. Das wird ja nirgendwo angezeigt.
Haben die kein variables Tattoo auf dem Fell oder sowas?
Nee, meine haben gar nichts. Die sind einfach nur hier und die kommen aus dem Tierheim. Das heißt, ich weiß auch nicht, was die Vorgeschichte ist. Vielleicht kratzen die schon am letzten Leben, weißt du? Und deswegen ist...
Naja, solange sie keine YOLO-Einstellung haben, ist das, glaube ich, alles okay. Aber nein, ein PC ist natürlich etwas kniffliger, als sich einfach eine Konsole hinzustellen, HDMI-Kabel anzuschließen und fertig ist der Lack. Das ist klar. Aber es ist tatsächlich auch gar nicht mehr so weit davon entfernt.
Ich versuche jetzt die ganze Zeit zu überlegen, wie kann ich von diesem Thema zu dem springen, was ich dich eigentlich zu Beginn fragen wollte. Jetzt haben wir uns aber über PCs verquatscht. Übrigens, apropos verquatschen, wenn wir eh schon auf dieser fehlgeleiteten Schiene sind, ein Funfact, den ich ja eigentlich wirklich nicht jetzt hier verschweigen will, weil das ist ja nur einmal quasi. Wir nehmen heute auf zum 30. Geburtstag auf den Tag von Monkey Island 1.
Oh.
Auf den Tag. Und es ist Zufall, also ich habe das nicht geplant. Aber jetzt gerade vor der Aufnahme ist es mir aufgefallen, da habe ich mir gedacht so, und dann auch noch mit Paul, mit dem ich ja jetzt vor einigen Wochen bei hier The Pot ein Altbier aufgenommen habe zu einem Monkey Island Spiel, das ist einfach schön, das wollte ich jetzt nochmal kurz erwähnen, weil das ist so für die Dokumentation für später, das ist einfach ein schöner Tag heute.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr schöner Tag, es ist ein relevantes Jubiläum und ich habe mich tatsächlich auch schon den ganzen Tag gefragt, warum all diese Leute da draußen nackt in den Straßen tanzen, jetzt wird es langsam ein bisschen klarer.
Aber guck mal, jetzt habe ich doch mir eine kleine Brücke gebaut und zwar 30 Jahre. Das ist ja etwa schon die Zeit, wie du in der Welt der Spiele beruflich unterwegs bist, was nicht stimmt, aber du merkst, ich versuche es irgendwie zu brechen. Ich habe mich in der Vorbereitung hier, die 26 Folgen, die nehmen sich nicht von alleine auf. Nein, also ich habe hier in der Vorbereitung mal angeguckt, mit wem habe ich es denn zu tun. Ich kenne dich ja zwar schon persönlich und privat, aber ich habe jetzt nicht so den Durchblick, was du eigentlich alles in deinem Leben beruflich schon gemacht hast. Und dann habe ich mir deinen Lebenslauf mal angeguckt, soweit man den sich im Internet zusammenklicken konnte und habe festgestellt, das ist ja ein eigentlich erstmal ganz schön klassischer Weg durch das Berufsfeld Videospieler. Also wenn man es ganz grob zusammenfasst, erst Redakteur, bei drei verschiedenen Einrichtungen, Redaktionen, wie auch immer, dann PR und jetzt bist du ja so ein bisschen raus aus diesem ganzen Laden. Ich möchte mal ganz von vorne anfangen, das ist vielleicht eine Frage, die nicht allzu inspiriert klingt, aber es interessiert mich ganz ehrlich. Mhm. Warum? Also warum entscheidet man in deinem Leben ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren, ich möchte gerne jemand werden, der beruflich Spiele spielt und dann darüber schreibt? Was hat dich in diesen ganzen Bums reingeritten?
Aber wenn du sagst vor vielen, vielen Jahren, dann lässt mich das so alt klingen. Ich bin doch jetzt doch so jung und knackig und hüpft durch den ganzen Tag durch die Wiesen und Auen.
Jahrgang 76 steht hier, ist eine ganz große Zahl.
Die Jugend ist an der Jugend verschwendet. nein, ist tatsächlich, bei mir hat das alles in den Mid-80ern angefangen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und hatte da natürlich keinen Kontakt zu den großen westlichen Computern, aber es gab auch innerhalb der DDR eine eigene Computerszene, nicht so groß, nicht so ausgeprägt, natürlich auch nicht so glorios, aber dennoch vorhanden. Und in der 5. Klasse hat mein Lieblingslehrer eine Computer-AG gegründet, bei der er einfach nach Leuten gesucht hat, die da gerne mitmachen würden. Und da habe ich mich natürlich freiwillig gemeldet, weil, wie gesagt, Lieblingslehrer. Und hatte dadurch meinen ersten Kontakt mit der Welt der Computer an sich. Das waren halt DDR-Computer, KC 87, KC 85, 3 und 4. Wird jetzt nichts sagen, aber warum sollte es auch? Die spielen natürlich in der Historie keine Rolle. Jedenfalls haben wir da sehr, sehr früh mit der Programmierung angefangen, haben auch natürlich so die ersten Spiele gespielt und ich habe von der ersten bis zur, oh Gott, lass mich nicht lügen, 9. oder 10. Klasse Theater gespielt. Und da gab es dann natürlich auch entsprechend Fahrten jedes Jahr ein, zwei Mal ins Theatercamp und das war meistens nach Oberstdorf oder nach Schneeberg, also auch in der DDR. Und in einer dieser Locations, wenn ich mich recht entsinne, in Schneeberg, stand halt auch ein Polyplay-Automat herum. Das war quasi die DDR-Sowjetunion-Version der Arcade-Spielautomaten, die man aus dem Westen kannte. Halt im Prinzip so mit mehreren Spielen zur Auswahl, die im größten Teil Klone von aus dem Westen bekannten Spielen waren. Es gab da zum Beispiel ein Spiel namens Nupagadi, das basierte auf der gleichnamigen Cartoon-Serie der Sowjetunion, wo halt ein Wolf einen Hasen verfolgt. Und daraus haben die in dem Spiel dann einen Pac-Man-Klon gemacht, wo du im Prinzip den Hasen durchs Labyrinth leitest, dabei Möhrchen aufsammeln musst anstelle von Powerpillen und dabei von gefräßigen Wölfen verfolgt wirst. So, das war mein richtiger Kontakt mit der Welt der Videospiele an sich. Das fand ich total faszinierend.
Da muss ich mal ganz kurz reinhaken, weil ich habe keine Berührungspunkte. Ich bin erstens jünger, 89, und zweitens im Westen aufgewachsen. Das heißt, ich bin völlig raus aus diesem Kapitel. hat man denn damals dann schon einen Durchblick gehabt und gesagt, ach guck mal, Pac-Man-Klon? Oder sind das alles Dinge, die dann im Nachgang quasi sich offenbart haben, als dann all diese, als dann die Trennung quasi vorbei war?
Alles im Nachgang. Ich habe den Begriff Pac-Man zum allerersten Mal irgendwann dann in der Powerplay oder in einer Videogames gelesen, die ich dann halt ab den frühen 90ern, nachdem die Mauer gefallen war, mir dann natürlich auch gekauft hatte. Aber für mich war dieses spezielle Spiel, da gab es halt auch noch andere, Duck Hunt, Klon etc., aber dieses spezielle Spiel, das war für mich Nupagadi. So, das war toll, das war dieses Spiel mit dem Labyrinth, wo man halt die Möhrchen aufsammeln musste. Und dann irgendwann habe ich Pac-Man gespielt und dachte mir, kennste. aber dann irgendwann habe ich gesehen, okay, das ist ein Stück weit älter. Also ja, da war
krass. Halt, was macht das denn mit einem, wenn man sowas rausfindet? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da spielt man ganz viele Spiele als Kind und Jugendlicher und dann stellt sich heraus, man hat diesen Erhellungs- oder Entdeckungsmoment. Moment mal, das sind ja alles, also mehr oder weniger viele davon Klone von Spielen aus dem Westen. Wie fühlt man sich denn da, also wenn man sowas feststellt?
Ach, also ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, aber das hat in mir keine gemischten Gefühle geweckt. Das war halt einfach, ich habe dann Pac-Man gespielt, okay, das Spielprinzip war mir vertraut, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, mein bisheriges Spielerleben, das war eine einzige Lüge. Das Spiel existierte halt einfach genauso wie jedes andere Spiel. Zumal zu diesem Zeitpunkt ich mir dann auch schon Mega Drive und Game Boy geholt hatte und mit dem alten Scheiß eh nichts mehr zu tun haben wollte, weil dann hatte ich Castle of Illusion und Streets of Rage und Revenge of Shinobi und was nicht noch alles. Und das war natürlich die glorreiche 16-Bit-Zukunft. Da brauchte ich diese alten Erinnerungen gar nicht. Pflege ich jetzt wieder vermehrt, aber das ist ja ein anderes Thema.
Verstehe. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, der Weg zum Berufswunsch.
Genau. Ach so, ja, richtig. Und direkt nach dem Mauerfall kam ich dann halt wirklich mit den westlichen Computerwaren in Kontakt. Ein Freund hatte sich sehr schnell einen C64 gekauft, ein anderer Freund sehr schnell einen Amiga. Und halt im Freundeskreis pflückten hier und da dann halt Master System, Game Boy und Mega Drive auf. Und entsprechend kam ich auch direkt und unmittelbar dann mit diesen Systemen in Kontakt, habe mir auch sehr schnell zuerst einen Mega Drive geholt, dann einen Game Boy. Wir haben wahnsinnig viel gespielt, kooperativ gespielt, gegeneinander gespielt. Das war ein Riesenspaß, eine komplett neue, faszinierende Welt. Und die hat mich dann natürlich auch entsprechend direkt und nachhaltig geprägt. Vielleicht vermute ich nicht ganz so super für meine akademische Laufbahn insgesamt, aber ja, ist ja trotzdem was aus mir geworden.
Hast du da was angestrebt eigentlich? Gab es da was, wo du gesagt hast, oh, eigentlich würde ich gerne die Forschung oder sowas? Gab es da was?
Meine Eltern wollten, dass ich Arzt werde.
Oh, und schön. Was wolltest du? Gab es da Ambitionen?
Tatsächlich. Also ich hatte das Interesse war definitiv da. Ich hatte ja auch meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht, im Patiententransport und im OP und fand das alles hochfaszinierend. Das Interesse war da, aber tatsächlich die Ambition nicht, die dafür notwendig ist. Und zumal kurz nach dem Zivildienst dann halt auch mich die Videospielewelt auf ihre professionelle Seite gerissen hat und damit war dieser Karrierestrang ohnehin abgeschlossen.
Ja, du sagst es so, als wäre das mit dir geschehen. Du konntest gar nicht anders, als diesem Ruf zu folgen. Deine erste Station war der PC Joker oder PC Joker. Aber das ist ja was, ist ja in der Realität läuft das ja anders. Da ist ja nochmal ein Riesenschritt zwischen Wunsch und tatsächlich, ich lande im Beruf. Wie sah der bei dir aus? Hast du dann so richtig klassisch da, weiß ich nicht, angerufen und gesagt, so, ich würde mal gerne vorbeikommen? Oder gab es dann Ausschreiben? Wie ist deine Geschichte dahin?
Ja und ja. Einen Schritt zurückzugehen, ich habe halt vorher schon sehr, sehr viel geschrieben. Also jetzt neben den Videospielen an sich habe ich halt für Schulmagazine geschrieben, habe Kurzgeschichten geschrieben. Deutsch war immer eines meiner absoluten Lieblingsfächer. Also diese Passion hatte ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und ich habe das sogar irgendwann, ich glaube in der 9. oder 10. Klasse so verbunden, dass ich einen Aufsatz über Sonic the Hedgehog 2 geschrieben habe und da seine Geschwindigkeit analysiert habe. Naja, auf jeden Fall, ich hatte dann nach dem Zivildienst einen relativ langweiligen Job. Da ging es halt darum, Warensysteme zu programmieren für Autohäuser, dann entsprechende Computer zusammenzubauen, die Programme draufzusetzen und auszuliefern und dann Schulungen zu geben. Hat mir überhaupt keine Freude gebracht, aber es war halt Geld und es war nicht schwer. Mhm. Und währenddessen hatte ich halt, ich habe von den Anfang 90ern halt im Prinzip alle möglichen Videospielemagazine gelesen und Computerspielemagazine auch, alles Powerplay, ASM, N, Total, Videogames, ja, man kennt sie ja alle, PC Player. Mhm. Und als die GameStar gegründet wurde, wann war das, Ende 97, war dann gleich in der ersten Ausgabe eine große Stellenanzeige und da habe ich mich direkt drauf beworben. So dachte mir, ich kannte halt das Magazin, also ich kannte die Vorgängermagazine, Jörg Lange ist ja aus der PC Player hervorgegangen, mhm, und war also mit dem Konzept an sich vertraut, habe mich beworben, habe auch tatsächlich relativ zügig eine Einladung erhalten zum Bewerbungsgespräch. Bin runtergefahren, hatte das Gespräch mit Jörg, das lief insgesamt nicht so gut und ja.
Warum? Kannst du dich noch erinnern? Also mit Sicherheit kannst du dich noch erinnern.
Ja,
willst du das verraten?
Ja,
was lief da schief?
Mehrere Gründe. Erstens, ich war total verschlafen. Ich bin halt von Chemnitz nach München gefahren mit meinem alten Opel Kadett damals und ich hatte überhaupt keine Abschätzungsmöglichkeit, wie lange ich brauchen würde, weil damals gab es ja noch kein Google Maps und gar nichts. Ich bin noch nie nach München gefahren vorher, soweit. Das waren ja 500 plus Kilometer und ich dachte mir, ach scheiße, das brauchst du bestimmt einen halben Tag oder sowas. Und das Gespräch war dann halt irgendwann, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie zwischen 9 und 10 Uhr und ich bin halt am Vortag kurz vor Mitternacht losgefahren. So, stellt sich heraus, man braucht gar nicht so lang von Chemnitz nach München. Das waren halt irgendwie 4 oder 5 Stunden und dann saß ich halt in meinem Kadett und musste halt noch so irgendwie 4 oder 5 Stunden in dem Auto zu bringen. Hab da halt ein bisschen geschlafen und so die Zeit vertrieben und war dann halt nicht so in der optimalen Verfassung, als das Gespräch dann tatsächlich stattfand. Und das Gespräch mit Jörg, das an sich, das war halt mehr so eine sanfte Inquisition. Also ich meine, das weißt du ja selbst, Jörg ist halt so ein intensiver Typ, der schon durchaus weiß, wovon er redet. Mhm. Und er hat dann einige extrem spezifische Fragen gestellt, auf die ich halt keine wirklich sinnvolle Antwort hatte. Ich habe ein relativ breit aufgestelltes Videospielwissen. Und bei Spielen, die mir sehr, sehr wichtig sind, da gehe ich halt auch extrem ins Detail. Auch das ist ja wieder so eine Sache, die ich jetzt im Podcast pflege. Aber wenn ich halt Spiele, also im Allgemeinen spiele, dann kümmere ich mich halt nicht um die Details, sondern um das Spielerlebnis an sich, um das aufzusaugen. Mhm. Und ich habe dann halt zwischenzeitlich angemerkt, dass ich Ultima Underworld 1 und 2 tatsächlich sehr gern gespielt habe, weil ich die technisch so faszinierend fand, mit der schönen 3D-Grafik. Und dann hat Jörg das zum Anlass genommen, mir unfassbar tiefschürfende Fragen zu Ultima Underworld 2 zu stellen. Mhm. Und auf die konnte ich halt einfach überhaupt nicht antworten, weil ich das Spiel niemals in diesem Detail gespielt habe. Und ja, das lief halt einfach nicht gut.
Ich erinnere mich auch, entschuldige, ich will dich da gar nicht unterbrechen, aber das passt auch sehr gut zu dem, was ich da gehört habe. In dem einen oder anderen Podcast, ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das dann von Jörg mal erzählt wurde oder von Leuten, die von Jörg da auch inquisiert wurden. Da erinnere ich mich an Erzählungen von Fragen nach Endbossen in verschiedenen Spielen, also was die für Fähigkeiten haben, waren dann so Fragen in diesem Bewerbungsgespräch, wie viele Lebenspunkte die haben. Und das finde ich ist schon spannend, ne? Mal so zu hören, dass so eine Qualität diese Bewerbungsgespräche in dieser Zeit hatten. Das ist schon, also da kannst du dir jetzt nicht so viel vorwerfen, dass das nicht geklappt hat, oder? Also das ist ja schon sehr...
Ja. Nee, es, wie gesagt, ich habe aus meiner Sicht damals mein Bestes gegeben. Es war halt nicht gut genug und ja, das gehört halt einfach zum Berufsbildungsprozess dazu. Ich habe mich da jetzt auch nicht gegrämt oder sowas. Das war ja mein erster Anlauf in diese Videospielwelt und davon auszugehen, dass es direkt im ersten Anlauf gleich so klappt, wie man sich das vorstellt, ist ja auch ein bisschen illusorisch. Aber im nächsten Anlauf hat es ja dann geklappt. Und daher, ich habe mich ja nicht entmutigen lassen, habe den PC Joker fleißig gelesen, nebenher. Und auch da stand eines Tages eine Stellenanzeige drin, habe mich auch wieder direkt darauf beworben, mit einer tatsächlich aus heutiger Sicht wahnsinnig flapsigen Bewerbung. Ich habe die vor einiger Zeit mal wieder studiert und ich dachte mir, was für ein Idiot war das, der das geschrieben hat. Und es stellt sich heraus, ja, Mist, das ist der Typ, den ich im Spiegel sehe. wenn ich hatte ja zwischenzeitlich auch ein bisschen Personalverantwortung und wenn ich so eine Bewerbung auf den Tisch bekommen hätte, ich denke, die wäre direkt in die Ablage M gewandert.
Ja, aber nun, erzähl mal, was war denn da so flapsig? Da kann ich mir auch tausende Dinge wieder vorstellen.
Ich war zu der Zeit irgendwie sehr, sehr stark in einer Reime- und Limerick-Phase. Und ich habe dann halt zwischendurch einfach angefangen zu reimen und halt so ein bisschen den Street-Slang noch mit in die An- und Abrede mit reingepackt und halt so wirklich, also ein kleines bisschen Assi, muss ich tatsächlich sagen.
Krass.
Und nichtsdestotrotz, es hat irgendwie funktioniert. Ich habe eine Einladung bekommen, war ein paar Tage später in Baltham in der Nähe von München. Da wusste ich, wie lange ich brauche. Das heißt, ich war gut vorbereitet. Und das Gespräch lief ganz wunderbar. Ich habe da mit meinem späteren Geschäftsführer, dem Michael Labiner und dem späteren Chefredakteur Richie Löwenstein gesprochen. War ein super tolles Gespräch. Die haben mich dann auch rumgeführt, alles gezeigt, alles wunderbar. Ein paar Tage später hatte ich die Zusage im Briefkasten. Und es hat dann, glaube ich, noch zwei weitere Wochen gebraucht. Dann war ich mit Sack und Pack von Chemnitz nach München gezogen. Das war toll.
Wahnsinn.
Ja, und dann ging's los im Herbst 1998. Seitdem hatte mich die Spielebranche in ihren klammernden Händen.
Mhm. Wie, als du da dann deine ersten Tage erlebt hast bei der PC Joker, war das sowas, wo du gemerkt hast, so, ich bin angekommen, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder gab es da noch so Annäherungsprobleme in dieses Berufsfeld?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte tatsächlich überhaupt keine richtige Vorstellung von dem, was mich da erwartet. Ich meine, als Konsument von Videospielmagazinen denkt man ja, die Redakteure sitzen den ganzen Tag da, zocken, cool, und zocken den heißesten neuen Scheiß, kriegen Besuch Tag ein, Tag aus von den coolsten Leuten und werden dafür dann halt am Ende des Monats fürstlich entlohnt. Also zum Teil stimmt diese Ansage. Und ich sag mal, ich wurde direkt als Redakteur eingestellt. Also ich musste kein Volontariat machen, ich bin kein Trainee-Programm durchgelaufen, sondern von Tag 1 war ich Redakteur mit auch entsprechendem Redakteursgehalt, und damals hat man noch ganz solide verdient. Also mein Einstiegsgehalt waren so um die 3000 D-Mark damals noch.
Das ist schon gut.
Ich meine, das ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich nicht viel, aber für einen Typen, der gerade aus dem Zivildienst kommt, weißt du, der noch nie eine eigene Wohnung hatte und halt ein klappriges Auto, das weniger wert war als die Klamotten, die er am Leib trägt, war das fantastisch. Das war sensationell. Und tatsächlich, ich bin ja mit 22 in diese Branche gerutscht. Mhm. Und damals hatte ich halt auch noch also nicht nur den Enthusiasmus, sondern halt auch noch die Stamina dafür, einfach wahnsinnig durchzupowern. Ich meine, die Arbeit war schwer. Das ist halt jeden Monat ein Magazin auf die Beine zu stellen. Es war harte körperliche Arbeit. Du bist halt auch viel durch die Gegend gereist. Und das durchzockte und durchschriebene Nächte gehörten damals einfach dazu. Und das war für mich auch überhaupt kein Problem, weil ich dachte mir, das ist geil. Du lebst hier deinen Traum. Du spielst Spiele, du schreibst darüber und du wirst für bezahlt. Ich meine, das war für einen 22-Jährigen wird es tatsächlich nicht sehr viel besser, glaube ich.
Ja.
Also,
ich wollte ihn nicht, ich wollte ihn da nicht ausbringen. Ich habe sehr fasziniert gelauscht.
Und tatsächlich war ich zu dieser Zeit auch noch in einer extrem tiefen LAN-Phase. Wir hatten in dem Jahr davor in Chemnitz mit meinen Kumpels zusammen extrem vermehrt angefangen, unsere Rechner immer wieder zusammenzutragen und halt Doom, Rise of the Triad und Duke Nukem 3D und was nicht noch alles im Multiplayer zu spielen. Und wir haben damit tatsächlich auch direkt weitergemacht. Ich hatte sehr, sehr viel Glück mit der Wohnung, die ich in der Nähe von Baltham gefunden hatte. Die hatte wahnsinnig viel Platz. Das heißt, eine Zeit lang war jedes zweite Wochenende bei mir volles Haus. Meine Leute aus Chemnitz und dann halt auch die Freunde, die ich dann da in der Nähe gefunden hatte, die waren dann halt alle da. Die kamen Freitagnachmittag an. Wir haben die Rechner aufgebaut. Es wurde irgendwann Pizza in den Ofen geschoben. Dann wurde bis Sonntagmittag durchgezockt. Mit ein, zwei Schlafstunden dazwischen. Und das war das halt noch extra zum Job dazu. Und das war, das war wirklich das Kind im Süßigkeitenladen, das von einem vergoldeten Huhn ins Paradies geschubst wird. Also besser konnte es eigentlich nicht werden.
Und trotzdem habe ich in deiner Biografie einen Einschnitt gesehen, und zwar nach 3 Jahren bist du dann zu IDG, zur GameStar gewechselt, oder? Das ist richtig.
Gewechselt, aber aus dem Grund, dass der PC Joker pleite gegangen ist.
Ah, da wollte ich nämlich fragen, ob das der Grund war oder ob das noch davor war oder so. Also das war dann tatsächlich, das Magazin war weg und du bist dann dort hinübergesprungen.
Genau. Der Joker, dem ist halt einfach zwischenzeitlich das Geld ausgegangen. Ein paar Ausgaben vor dem Exitus wurde der Umfang des Magazins verdoppelt. Und wir waren dann so bei knapp 250 Seiten, das von derselben Redaktion gestemmt wurde. Also der Arbeitsaufwand, der war immens mit einem Mal. Und wir haben es trotzdem sehr, sehr gern gemacht. Das Magazin hat sich auch zumindest in den ersten ein, zwei Ausgaben nach dem Relaunch echt gut verkauft. Aber dann irgendwann ging es einfach nicht mehr. Irgendwann war das Geld weg. Und ja, dann hat uns Michael Labine dann halt eines Tages verkündet, dass es vorbei ist. Und es war ein sehr, sehr übler Tag. Aber es gab da halt so diesen Silberstreif am Horizont, dass IDG sich bereit erklärt hatte, alle Abonnenten zu übernehmen. Also bereit erklärt, ne, mit großen Anführungszeichen. Das war ja damals die härteste Währung, die man im Printbereich haben konnte. Mhm. Und IDG hat da halt einfach zugegriffen. Aber als Teil dieses Deals wurde auch ein Redakteur mit übernommen, der sich halt bewerben musste, ganz normal den Vorstellungsprozess durchlaufen musste. Und dann war ich halt schon wieder im Vorstellungsgespräch bei IDG. Aber dieses Mal nicht mit Jörg Langer, sondern mit Martin Deppe. Und das war ein deutlich entspannteres Gespräch. Wir haben ein paar Stunden lang sehr, sehr schön gequatscht. Und ich war noch nicht mal zu Hause angekommen. Da wurde ich auf dem Handy angerufen und wurde mir gesagt, die hätten mich ganz gern. Ja, dann war ich dann halt bei IDG.
War denn in diesem Bewerbungsprozess von der Joker zur GameStar auch andere aus deinem Team, die sich da auch beworben haben? Weil das ist ja eigentlich eine super verzwickte Situation, dann wenn plötzlich die ehemaligen Freunde und Teamkollegen plötzlich dann zu Mitbewerbern werden, um diese eine Stelle, die da angeboten wird.
Also ein oder zwei hatten sich doch darum beworben, das weiß ich. Ein Kollege Michael Trier, der kam auch später noch dazu, nach dem Ausstieg bei Chip. Der wurde dann ja später auch Chefredakteur. Der hatte aber vorher noch eine andere Tangente. Aber es waren tatsächlich gar nicht so viele. Nachdem der PC Joker pleite ging, hat sich die Mannschaft relativ schnell in alle Winde verstreut. Manche zu anderen Magazinen, manche haben sich selbstständig gemacht, manche sind zurück in ihre Heimat gegangen. Und ich glaube, so wahnsinnig viele haben sich um diese Stelle gar nicht bemüht. Also vielleicht ein, zwei andere noch.
Kannst du dir erklären, warum das so ist? Weil für mich als Außenstehender diese Geschichte jetzt hört, klingt das ja eigentlich nach der Rettung. So, das eine Magazin wird aufgegeben, man wird mehr oder weniger dann geschluckt von dem größeren Magazin, die mehr Kapazitäten haben, mehr Budget wahrscheinlich auch für alles Mögliche, mehr Manpower einfach, um Projekte zu stemmen. Das klingt ja eigentlich nach einer in einer gewissen Weise Verbesserung und nach einem Aufstieg. Kannst du dir erklären, warum dann trotzdem so das Team sich so zerstreute, obwohl diese Aussicht bestand?
Naja, also zum einen, weil halt nur einer übernommen wurde. Also wenn das die komplette Redaktion übernommen worden wäre, dann wäre es natürlich ein anderer Schnack gewesen. Aber dadurch, dass es nur einen betraf, hat man sich vermutlich einfach gesagt, ja, warum überhaupt? Und zum anderen hatte tatsächlich der GameStar innerhalb der Joker-Redaktion auch nicht den besten Ruf. Der PC Joker war ein lockeres Magazin, das halt im Prinzip auf Augenhöhe mit seinen Lesern, so auf Du und Du, alles ein bisschen kumpelhaft, alles ein bisschen hemdsärmelig, vielleicht auch ein bisschen schmutzig um den Kragen herum, aber als so ein bisschen fröhlicher. Und GameStar war halt von Anfang an als das große professionelle Spielemagazin konzipiert und auch auf den Markt gebracht, bei dem halt im Prinzip wirklich jede Screenshot-Box mit dem Lineal ausgemessen wird. Ja. Hat sich im Nachhinein natürlich offensichtlich als das wesentlich erfolgreichere Konzept herausgestellt, aber zumindest bei uns erinnere ich mich noch daran, dass GameStar halt so ein bisschen den Nimbus von sehr, sehr Highbrow hatte. Also ein bisschen, bisschen steif, vielleicht ein Stock zu viel im Arsch. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das auch so einen gewissen Beitrag dazu geleistet hat, dass es nicht viele Leute interessiert hat, da arbeiten zu wollen, weil das war halt so ein bisschen wie von dem Atari der frühen 1970er in das Atari der neuen frühen 1980er zu wechseln.
Wenn ich älter wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich lachen. Das dachte ich mir. Aber so höre ich das nur und nicke sehr interessiert, denke mir, ja, das ist bestimmt ein guter Vergleich.
Es ist, ich habe mich aus Gründen meines Podcasts jetzt sehr, sehr intensiv mit Atari auseinandergesetzt. Ja. Und die Gründung von Atari in den frühen 90ern von Nolan Bushnell war im Prinzip wirklich eine Hippie-Firma. Die hatten halt ihren Pool in dem Gebäude. Da wurde halt prinzipiell den ganzen Tag Gras geraucht. Das war halt alles so Spaß haben, coole Spiele machen, alles geil. Und dann wurde es irgendwann von Warner Communications übernommen. Dann kamen halt einfach die Anzugträger ins Spiel, die ja gesagt haben, so Kinders, jetzt haben wir aber schön ran ans Fließband. Und von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen war aus dieser Hippie-Firma eine sehr hippe Firma geworden. Und dann war halt der Spaß mit von einem Tag auf den anderen raus. Das hat dann ja unter anderem dazu geführt, dass Activision gegründet wurde, weil einfach die Gründer von Activision auf diese Spießerkultur und die komplette Aberkennung ihrer Credits keinen Bock hatten. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber wenn man jetzt halt sagt, der Joker war das Atari der Frühzeit und GameStar war das Atari der Spätzeit, ist ein bisschen übertrieben, aber das baut zumindest das Bild auf, das mir vorschwebt.
Also Fakt ist, du warst ja tatsächlich dann auch nur ein Jahr, nachdem du eingestellt wurdest bei GameStar, bevor du dann zu deinem Riesenkapitel 4Players gegangen bist, wo du ja also 10 eindrucksvolle Jahre hingestellt warst.
11
sogar,
ja.
Mein Gott, 11 sogar. Ja, hängt das damit zusammen? Fühltest du dich dann auch dann so ans Fließband gesetzt bei der GameStar? Oder kannst du mal so beschreiben, wie das dann für dich war? Weil ich meine, ein Jahr klingt, wenn man so diesen kompletten Lebenslauf anguckt, nicht nach viel, aber ein Jahr kann sehr lang sein, das weiß ich aus Erfahrung. Deswegen kannst du mal beschreiben, wie war das denn dann so? Also wie haben sich diese Befürchtungen dann bewahrheitet? Was ging da damals?
Ja, also die Befürchtungen haben sich definitiv bewahrheitet. Also das war, es war ein sehr anderes Arbeiten da. Es war definitiv lehrreich. Also das will ich niemals abstreiten. Das war ein sehr, sehr wichtiges Jahr, was den Lernprozess angeht. Ich habe da eine interessante neue Perspektive auf die Branche werfen dürfen, die ich bis dahin nur aus dem einen Blickwinkel kannte. Weil, wie gesagt, der Joker war ja mein erster Job in dieser Branche. Und das Wichtigste ist, ich habe da halt Leute getroffen, die ich und kennengelernt, die ich bis heute noch zu meinen Freunden zähle. Mhm. Rein beruflich betrachtet war das ein komplett verlorenes Jahr. Das Jörg hat tatsächlich, wie formuliere ich das freundlich? Jörg hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er mich nicht leiden konnte. Also, der hat mich halt im Prinzip nehmen müssen, denkt ihr jetzt einfach mal so Anführungszeichen dazu, einfach über den Deal mit dem Joker und keine Ahnung, ob ihn da Martin bequatscht hat oder sowas. Und er hat mich aber tatsächlich nie in die Redaktion integriert. Also ich wurde halt immer so ein bisschen am langen Arm gehalten. Ich durfte nur die kleinen Kurztests machen. Ich war nie Teil des Teambilds. Ich durfte nie bei Raumschiff Games mitspielen und sowas. Gunnar hat mir irgendwann mal gesagt, dass Jörgs Begründung dafür war, dass sich die Leute gar nicht erst an mich gewöhnen sollten. Hm. Und ist nicht nett, aber... Also vorher beim Joker, ich war halt relativ schnell einer der Vielschreiber. Ich habe relativ früh Titelstories geschrieben, ich habe halt 8 Seitenstrecken geschrieben. Ich war so ein bisschen eine Maschine, was das Schreiben angeht, weißt du? Und dann kommst du zu GameStar und darfst halt die Viertel- und Sechstelseite schreiben. Und das dachte mir, das hat mich halt auch überhaupt beruflich überhaupt nicht gekitzelt. Das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. So, und deswegen war ich dann tatsächlich auch überhaupt nicht traurig darüber, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Ich hatte von Anfang an nur einen Einjahresvertrag mit der Option, dass der halt einfach weitergeführt wird, wenn es alles klappt. Hat nicht so geklappt und von daher wurde der nicht verlängert und hat mir auch überhaupt nicht wehgetan.
Ja, und trotzdem, also so zumindest sieht es aus, wenn man sich dann anguckt, wie es weiterging, wolltest du dann weiterhin in dem Beruf bleiben und hast dich dann eben bei 4Players beworben. Gab es denn aber da trotzdem mal, weil das wäre ja so ein Punkt gewesen, wo man sich vielleicht gedacht hätte, es gab ja vielleicht vorher noch andere Dinge, die mich interessiert haben, jetzt nutze ich das mal quasi, um nochmal drüber nachzudenken und zu reflektieren, bin ich hier in der richtigen Branche oder warst du da schon so mit dem Kopf komplett drin und hast eigentlich nur überlegt, wo mache ich jetzt hier weiter?
Also ich wollte schon unbedingt in der Branche bleiben, weil tatsächlich, wenn man einmal in dieser Branche ist, dann das ist halt wie so eine Venus-Fliegenfalle. Der Klebstoff ist überall, unabhängig davon, an welche Ecke du dich bewegst. Und ich musste nicht zwangsläufigerweise weiter schreiben. Das habe ich zu dem Zeitpunkt schon relativ lange gemacht. Und ich dachte mir, es gibt halt noch sehr viele andere interessante Aspekte der Branche, die es sich lohnt, mal auszuloten. Dessenthalben habe ich dann halt auch einige Monate zum Beispiel bei Fishtank Interactive gearbeitet, als Beta-Tester, als Lead-Tester für einige Spiele wie, oh Gott, wie hieß denn das Ding? Beanbreakers, glaube ich. Und der größte Titel, den wir da gespielt hatten, getestet hatten, war Arx Fatalis. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das war so ein Rollenspiel. Und das war eine hochinteressante Erfahrung, halt ein paar Monate lang so ein Rollenspiel auf Herz und Nieren testen zu können. Und ich hatte zwischenzeitlich auch Gespräche mit einem Anbieter für Netzwerkcafés, der nach Geschäftsführern gesucht hatte, die Bock hatten, da im Prinzip so Filialen aufzumachen. Das Ganze hieß Netzstadt. Und da hatte ich auch lange überlegt, weil den kannte ich vorher aus meiner Joker-Zeit, den CEO von der Firma. Und wir hatten da auch einige sehr nette Gespräche. Und ich muss sagen, ich stand so ein bisschen auf der Kippe, ob das halt nicht auch eine mögliche Zukunft wäre. Aber nein, über kurz oder lang, als ich noch bei Fishtank Interactive war, hatte ich ein Gespräch mit Petra Schmitz von GameStar, die war eine gute Freundin da einfach. Und deren damaliger Freund war gerade Chefredakteur geworden von diesem neuen Online-Magazin namens 4Players, von dem vorher noch keiner gehört hatte. Und die suchten halt eifrig Leute. Und da hat sie uns einfach in Kontakt gebracht. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, das ist cool. Das ist genau das, was ich mir vorstellen könnte. Und ja, das, wie gesagt, 11 Jahre war ich dann bei 4Players. Diese lange Zeit verbringt man ja nicht ohne Grund beim Unternehmen.
11 Jahre, hast du ja schon gesagt, das ist ja wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, das ist für die Branche, finde ich, lang, vor allem, wenn man über heutige alte Arbeitsverhältnisse nachdenkt, unabhängig jetzt, welche Branche man reinschaut, das ist ja wirklich lange an einer Station. Mhm. Warum eigentlich hat es dann geendet? Weil das klingt ja so, als hättest du dein Happy Place gefunden, und ich habe dich ja auch da dann schon so ein bisschen gekannt in dieser Zeit und da auch so mitbekommen, du wirktest nach außen hin zumindest da nicht unglücklich, aber warum sieht man dann nach 11 Jahren den Stecker, oder wurde der gezogen?
Nein, den habe ich selbst gezogen. Und ja. Mehrere Gründe. Der wichtigste Grund war, dass ich ein Angebot von Capcom bekommen habe. Mhm. Und ich kannte Capcom mein komplettes Spieleleben lang. Das waren von Anfang an in meiner Vita Spiele wie Street Fighter 2, Gargoyle's Quest, Mega Man. Die haben mich von Anfang an begleitet. Und ich kannte die Capcom-Jungs über meine Arbeit natürlich schon eine ganze Weile. Und als ich dann die Anfrage bekommen habe, ob ich nicht Bock hätte, für die zu arbeiten, musste ich an sich nicht lange überlegen. Es war ein exzellentes Angebot. Jetzt zwar nicht unbedingt finanziell, aber es ist halt, du hast auf einmal die Chance, bei dem Unternehmen zu arbeiten, das deine Spiele wieder wie kein anderes geprägt hat. Ja. Bei sowas kann man eigentlich nicht Nein sagen. Und dazu kam halt auch noch, dass ich nach knapp 11 Jahren bei 4 Players dann halt auch so ein bisschen das Fließbandhafte immer mehr gespürt habe. Mhm. Du hast halt, also nicht falsch verstehen, der Job hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist der allergrößte Teil meiner Kollegen waren nicht meine Kollegen, sondern meine Freunde. Wir haben auch extrem viel privat gemacht. Wir haben zum Teil in der Band gespielt. Und das war eine große, großartige Erfahrung. Aber schlussendlich lief es irgendwann darauf hinaus, dass der Job an sich so eklatante Routine wurde. So, das ist halt so, mhm. diese stetige, Erdmenschen-Tagablauf. So, kommst halt rein, spielst ein bisschen, tippst ein bisschen, telefonierst ein bisschen, gehst nach Hause und so, halt jeden Tag dasselbe. Es kam dann halt irgendwann natürlich coole Abwechslung dazwischen, wenn es um Messen ging, zum Beispiel, irgendwie wie die E3 oder die Tokyo Game Show, auf den ich natürlich wahnsinnig gern war. Aber irgendwann hast du dann halt einfach gespürt, da gibt's doch bestimmt noch eine andere, grünere Wiese, die interessant aussieht. Und das fiel tatsächlich ziemlich genau in diese Zeit, in der das Angebot von Capcom kam. Und da nach einer Nacht des Schlafens sowie lange Beratung mit meiner Frau habe ich dann gesagt, okay, lass uns das tun. War tatsächlich schwierig, diese Nachricht zu verkünden, meinen Kollegen und Vorgesetzten. Aber es war die richtige Entscheidung.
Das ist schon krass. Also man bekommt das ja immer mal wieder mit, auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die nach einiger Zeit im Spielejournalismus dann sagen, so, jetzt machen sie Spiele PR. Das klingt mittlerweile, wenn man das dann hört, ja so nach einem logischen Schluss, das machen ja wirklich einige Menschen. Aber in Wirklichkeit, wenn man drüber nachdenkt, da ändert sich ja im Grunde fast das komplette Anforderungsprofil, was den Beruf angeht. Also alleine schon, dass man muss ja aufgeben, journalistisch, darüber werden wir auch noch sprechen, wie viel das journalistisch ist, aber man muss ja aufgeben, mehr oder weniger journalistisch zu schreiben und dafür dann lernen, wie man Spiele im Grunde gut verkauft und dann auch noch eingeschränkte Spiele, also natürlich nur die Spiele, die von diesem Publisher dann betreut werden. Hast du da dann auch mal überlegt, oh Gott, dieses Schreiben, was mir da so Spaß macht, das werde ich ja dann irgendwie aufgeben müssen? Spielt das überhaupt eine Rolle zu dem Zeitpunkt noch, oder warst du von diesem Fließband, sag ich mal, so durchgeschliffen, dass du dann gesagt hast, liebend gern mal was ganz anderes?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mir sogar relativ schnell auch den Capcom-eigenen Firmenblog geschnappt und da geschrieben. Es hat mich niemals loslassen können. Ich war halt raus aus dem einen Grind, aber ich kam dann in den anderen. Und es war halt ein interessanter neuer Grind. Es hat mich trotzdem niemals richtig losgelassen. Aber tatsächlich, die PR-Geschichte, die habe ich ja dann erst später bei Capcom gemacht. Ich habe am Anfang nur Community-Management gemacht.
Ach ja, stimmt. Sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Stimmt richtig. Ja, dann unterscheidet sich das ja tatsächlich nochmal. Dann war das Sprungbrett doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Also dieser schleichende Wechsel dann durch das Schreiben. Ja, das stimmt.
Am Anfang war das halt noch relativ wenig, was das Schreiben angeht, dadurch, dass ich halt für das Community Management extrem viel unterwegs war. Ich war halt auf vielen Messen, auf Events, habe Spielepräsentationen gemacht und solche Sachen. Da kam das dann irgendwann so ein bisschen ins Hintertreffen. Aber dann irgendwann, ich bin nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr, haben wir halt CapcomGermany.de ins Leben gerufen. Mhm. Und da habe ich dann halt den absoluten Großteil der Texte damals dafür geschrieben.
Ja.
Aber es kam erst später.
Also, Wenn man mal so kurz die Klammer um dieses Kapitel drumherum setzt, 15 Jahre warst du Spielejournalist. Wie hast du dich da selber in dieser Zeit gesehen? Hast du dich da vor allem als jemand gesehen, der wirklich journalistisch arbeitet und den es peinlich berührt hat, wenn man mitbekommen hat von irgendwelchen Deals mit Publishern, von Wertungen, die im Nachhinein nochmal besprochen wurden oder von irgendwelchen zwielichtigen Events der Branche, von denen es ja auch in dieser Zeit einige gab? Hat dich das irgendwie berührt und gedacht, so Mensch, das ist eigentlich nicht, weißt du, das Aufgabenfeld eines strahlenden Journalisten, der in seiner Rüstung der Unbestechlichkeit herumläuft? Oder hast du dich vor allem als jemand gesehen, der einfach gerne und gut über Spiele schreibt? Also wie sah da so dein Selbstverständnis in dieser Zeit aus?
Ganz eindeutig Letzteres. Ich habe mich tatsächlich zu der Zeit niemals als Journalist gesehen. Das hing halt auch vor allem damit zusammen, dass ich niemals eine journalistische Ausbildung hatte. Ich bin ja, wie gesagt, leicht stolpernd in diese Branche gerutscht und habe von Anfang an im Prinzip nur das Spiele testen übernommen. Dann kam halt später noch so ein bisschen so Sachen wie Interviews dazu oder halt im Prinzip Previews schreiben, die ja auch so ein ganz kleines bisschen investigativere Arbeit erfordern. Aber ich würde niemals sagen, dass ich also zu Zeiten von PC Joker oder GameStar journalistisch gearbeitet hätte. Das selbst zu 4Players-Zeiten, das kam halt auch erst wirklich später, als die Kolumne, die Glosse, im Prinzip der Report, der Hintergrundbericht, als das relevanter wurde. Da habe ich dann tatsächlich die Welt der journalistischen Arbeit an sich für mich entdeckt. Und mittlerweile für den Podcast arbeite ich 100-mal, 1000-mal intensiver und journalistischer, als ich es in meiner Karriere vorher jemals gemacht habe. Und ich muss dazu auch allerdings wirklich sagen, ich mag den Begriff Spielejournalist überhaupt nicht. Also nicht nur, weil der halt so extrem einengend ist, das ist, als würde man halt jemanden als Hardware-Journalist oder als Autojournalist beschreiben, sondern wenn jemand journalistisch arbeitet, dann ist er laut meiner Definition ein Journalist, da unabhängig von seiner speziellen Fachausrichtung. Aber ich muss dazu auch sagen, ich kenne kein einziges Magazin der 80er und 90er Jahre, bei denen ich sagen würde, das ist journalistisch verwertbar. Also Spielemagazin, wohlgemerkt, Spielemagazin.
Ja, ja, ja. Okay.
Wenn man halt wirklich die alten Klassiker nimmt, halt ASM, Powerplay, PC Games, Videogames etc., das waren zu 99,97% Testmagazine, / Preview-Magazine mit angehängten Tipps und Tricks teil. Die einzige Ausnahme, die ich halt wirklich kenne, das war Markus Krichel, der war der USA-Korrespondent der PC Games in der Mitte der 90er, der halt einige sehr, sehr interessante Hintergrundreportagen zur Entwicklung von Spielen geschrieben hat, zum Beispiel von der Need for Speed oder von Wing Commander 3. Der hatte halt Zugriff, also der war so ein bisschen Insider, also wie Jason Schreier heute. Und der hat halt das wirklich zu Papier gebracht. Aber ansonsten, mir fällt kein Magazin ein, nicht ein einziges, bei dem ich sagen würde, das hat journalistische Arbeit geleistet. Das waren alles Testmagazine und sonst nichts.
Ja, also überrascht mich null. Ich gucke auch ähnlich skeptisch auf diesen Spielejournalismus-Blick und ich finde es auch ganz spannend und da hast du in mir jetzt nochmal einen spannenden Gedanken losgetreten. Und zwar, das stimmt tatsächlich, es ist auffällig, dass sich Leute, die in dieser Branche arbeiten, selber nicht als Journalisten vorstellen, sondern normalerweise immer Spielejournalist. Und ich glaube, das ist zum einen einfach so unterbewusst, weil man es cool findet, weil das sind ja alles Menschen, die Spiele gerne spielen und dann ist es irgendwie cool zu sagen, so, das ist Teil meines Berufs, so dass ich mich mit denen auseinandersetze. Aber ich finde, da schwingt dann so unfreiwillig, wenn man drüber nachdenkt, auch immer sowas mit, so von diesem, ja, ich bin ja nicht richtiger Journalist, sondern Spielejournalist, weil für mich gelten besondere Regeln und damit meine ich vor allem dieses, man befindet sich ja doch in einer engen Beziehung zu Publishern. Man kann eigentlich gar nicht journalistisch arbeiten, weil die Folgen von solchen Texten und von solchen Entdeckungen und Aufdeckungen würden solche Folgen haben für das Magazin jeweils. Es geht dann um Muster, die dann nicht mehr rechtzeitig vergeben werden. Es geht um Interviewgelegenheiten, die nicht mehr angeboten werden. Es geht eigentlich gar nicht, dass man in dieser Branche journalistisch wirklich arbeitet. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn Leute sagen, ich bin Spielejournalist, dann meint das eigentlich, ich bin Journalist mit Einschränkungen. Und so verstehe ich immer diesen Begriff. Und deswegen nenne ich mich selber auch, also überhaupt nicht so, gar nicht, und korrigiere alle, die mich so vorstellen, weil das trifft es einfach nicht. Und das ist so, deswegen finde ich, kann ich das auch nicht so ernst nehmen, wenn dann wirklich so Magazine dann sich da hinstellen, also damals wie heute, und sagen so, guck mal hier ist unser Test zu XY, das ist unsere Wertung, deal with it, wo ich mir denke, ja, das ist, ich kann das nicht ernst nehmen. Weiß ja. Ich nicht.
Also ich muss tatsächlich sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich da ein extremer Wandel getan. Also jetzt nicht nur bei Magazinen wie For Players, da habe ich natürlich einen gewissen Bias, weil ich da so lange gearbeitet habe. Aber gerade in der Mitte der 2000er hat sich halt For Players mit einigen Reportagen wie dem Kritischen Herbst zum Beispiel journalistisch schon ziemlich weit nach vorne gestellt. Aber halt auch gerade Magazine wie zum Beispiel GameStar, die hatten dann halt alle spätestens unter Heiko Klinge eine ziemlich andere Ausrichtung erhalten, wo dann halt auch der Hintergrundbericht, das Magazin an sich und weniger der Test mehr in den Fokus gerückt ist, was mir sehr gut gefällt. Also da kann ich absolut nachvollziehen, dass halt wirklich mittlerweile die Branche journalistisch auch interessant wird, selbst unter der Voraussetzung, beziehungsweise unter dem Wissen, dass man mit einem entsprechenden Report über die, zum Beispiel die beschissenen Arbeitsbedingungen in der Branche halt entsprechende Hersteller vor den Kopf stößt. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese Art der Reportage von den Lesern auch vorausgesetzt und erbeten wird. Deswegen haben ja halt zum Beispiel auch Leute wie Jason Schreier so große Erfolge und werden von so vielen Leuten verfolgt, weil sie halt wirklich nachbohren und nicht einfach nur so diese üblichen, na, wie viele Waffen gibt es im Mehrspielemodus, Fragen stellen. Und das gefällt mir gut. Aber ich mag halt trotzdem immer noch den Begriff Spielejournalist genauso wenig wie du. Das ist halt so eine komplett unnötige Abgrenzung, mit der man komplett unnötige Zäune errichtet.
Ja, ich muss auch sagen, speziell GameStar Plus gefällt mir auch sehr gut, dieses Angebot da, das ist ja zwar hinter der Paywall, aber die Texte, die dort erscheinen, die sind wirklich, kommen diesem Journalismusbegriff, finde ich, immer sehr nahe. Und ich meine, da bin ich jetzt auch natürlich nicht neutral, weil ich schreibe auch manchmal für die in diesem Bereich, aber da sehe ich dann eben, da wird auch gründlich recherchiert und gründlich gearbeitet, das gefällt mir richtig gut. Auf der anderen Seite siehst du halt aber dann auch bei anderen Magazinen, nehmen wir jetzt ein aktuelles Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme, da kommt irgendwie dieses Spiel Partisans, 1900 irgendwas raus, so ein Zweiter Weltkriegs Xbox XCOM Spiel irgendwie, ist auch egal, aber was halt dann, finde ich, nicht geht, ist, dass ein Magazin sagt, wir veröffentlichen einen Test zu dem Spiel und um 18 Uhr beginnt dann der gesponserte Livestream zum Spiel. Wo ich mich dann als Leser und Beobachter sofort frage, wie viel kann ich auf den Test eigentlich geben, wenn die gleichzeitig einen Marketing-Deal mit den Entwicklern ausgemacht haben. Und das sieht man heute bei vielen Magazinen immer mehr, dass es beides nebeneinander steht. Und das, finde ich, geht eigentlich nicht, wenn du dich als Journalist begreifst. Dann kannst du nicht dich auf so einer Ebene mit diesem Spiel auseinandersetzen. Also quasi vormittags noch den Test schreiben und nachmittags dann den gesponserten Werbestream mit den Entwicklern. Das funktioniert, finde ich, einfach nicht.
Ja, das ist ja tatsächlich das Problem, mit dem sich diese Branche, also diese spezielle Branche, schon seit Ewigkeiten herumschlagen muss. Diese relativ inzestuöse Nähe zur Industrie, die halt unvermeidlich ist. Also du hast halt diesen auf der einen Seite diesen kritischen Test, auf der anderen Seite läuft gleichzeitig auf deiner Webseite die Werbung für das Spiel.
Genau.
Es ist immer ein ganz, ganz furchtbarer Drahtseilakt, der normalerweise von Skorpiongruben und Piranha-Käfigen gesäumt wird.
Ja, und da finde ich dann eben solche Plattformen ganz toll wie Steady oder Patreon oder halt eben auch zum Beispiel GameStar Plus, was ja dann finanziert wird von den Leserinnen und Lesern. Das bedeutet, du erlangst dadurch ja eine gewisse Unabhängigkeit. Und das ist halt zum Beispiel, wenn wir Magazine angucken wie in The Pot, die ja auch immer wieder sehr kritische Sendungen ausstrahlen oder Folgen produzieren, die sich jetzt drehen um aktuelle Themen in der Spielebranche, die können das ja mit einer gewissen Unabhängigkeit tun, weil sie eben wissen, wir müssen nicht darauf achten, wie irgendwelche Publisher zu uns stehen. Und das geht eben nur, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Fall das finanzieren. Und das, finde ich, ist so ein goldener Weg. Auch wenn du dann da natürlich wieder eine neue Abhängigkeit aufmachst, so wie viel möchte ich mitbestimmen lassen von den Hörerinnen und Hörern, von den Leuten, die das wirklich finanziell unterstützen. Also auch das ist kein Idealweg, aber ich finde das ganz spannend zu beobachten, dass das mittlerweile einfach eine Alternative ist, um sich da ein bisschen da rauszulösen.
Ja, wie gesagt, das ist halt auch wieder so ein ganz, ganz fieser Spagat, an dem man sich erstmal gewöhnen muss. Aber ich weiß es tatsächlich auch, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich meine, ich unterstütze ja auch Depot schon von Anfang an, das ist einer meiner liebsten Podcasts. Und genauso mag ich zum Beispiel auch Magazine wie WASD oder Gain, die halt außerhalb dieser üblichen Wertungsmaschinerie und Testkästen-Durchläufen einfach wirklich interessante Hintergrundberichte zur Branche an sich liefern. Das ist mein Lieblingsbeispiel war jetzt, ich glaube, in der Ausgabe 14 von Gain. Da war ein Interview mit Markus Stein. Also das Heft, das drehte sich so ein bisschen um die Probleme in der Branche. Und das Interview war mit Markus Stein, dem ehemaligen Chefprogrammierer von Max Payne 1 und 2, der halt über das berichtet, was diese Spiele mit ihm gemacht haben, über den Crunch, über die Probleme, über das seelische Unwohl, das halt dann sich in ihm entfaltet hat. Und das war super interessant zu lesen. Ich hatte halt vorher auch schon mit ihm in Kontakt zu einem anderen Thema. Wir hatten einen Podcast gemacht zu Max Payne. Und darüber entstand dann halt dieses Gespräch, das er mit Ingmar Böcke von dem Game Magazin geführt hat. Was wirklich es war super interessant. Und sowas kriegt man halt leider immer noch viel zu selten zu lesen. Und daher es ist schön, dass es diese Entwicklung gibt. Sie könnte meinetwegen ein bisschen schneller passieren. Aber hey, besser kleine Schrittchen als gar keine Schrittchen.
Ja. Und jetzt können wir mal dieses Stichwort aufnehmen, das hier schon einige Male gehört worden ist, und zwar Podcast. Du hast immer wieder erzählt, so hier Podcast hier, Podcast da, und darüber will ich natürlich auch sprechen, weil das finde ich super spannend. Das ist ja mittlerweile ein Projekt von dir, Game Not Over, ein Podcast, den du selbst ganz alleine betreibst. Ein Projekt, das ich jetzt, also wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich da sehr gerne, so ein bisschen als Freizeitprojekt in deinem Leben etabliert hat, so als Gegenpol zu deiner Arbeit bei dieser Rechnerfirma, wo du die Sachen zusammenbaust. Und das jetzt quasi einen wesentlichen Teil, sage ich mal, würde ich mal behaupten, deiner Freizeit einnimmt, oder, dieser Podcast?
Ja, also tatsächlich locker 85% meiner Freizeit. Ich habe für nicht mehr sehr viel anderes Zeit. Ich habe ja natürlich, ich habe ja meine Familie und das muss ja alles bespaßt werden und so weiter. Das ist natürlich immer noch das Wichtigste, aber wenn ich bedenke, was ich halt vor dem August 2017, wo das Ganze an den Start ging, noch an Nebenhobbys hatte, jetzt ist davon alles weg. Das ist, Game Not Over frisst komplett meine Zeit auf. Aber ja, das ist tatsächlich das Hobby, das ich mir, ohne es zu wissen, lange gewünscht habe.
Ja.
Und das mich komplett ausfüllt.
Und jetzt bin ich gespannt, das muss ich jetzt mal fragen. Das habe ich mir als allererste Frage aufgeschrieben, als ich mich auf diese Folge hier vorbereitet habe und auf deinen Besuch quasi. Und zwar, um mal ganz kurz auszuholen, dieser Podcast, der dreht sich ja, das ist so eine Mischung, finde ich, so eine Vermengung aus so einem historischen Abriss. Das heißt, es ist ja auch dein selbst erklärtes Ziel. Es geht um Spiele, die nicht vergessen werden dürfen, schreibst du auf der Homepage. Plus mit diesem schönen persönlichen Blick von dir selbst. Also auch, man merkt auch, wie du selbst zu diesen Spielen stehst und was du damit erlebt hast. So. Und das ist ja im Grunde dieselbe Nische, in die Stay Forever, dieser riesen Podcast mit Gunnar Lott und Christian Schmidt, der sich da vor Jahre davor schon reingestürzt hat. Und war das von dir, und das ist meine Frage, so um das alles mal aufzumachen, war das von dir, als du im August 2017 die erste Folge dann rausgehauen hast oder auch davor, jemals eine Überlegung oder sogar eine Befürchtung gewesen, dass das im Grunde niemand hören wird? Weil man sollte ja meinen, Stay Forever deckt komplett und sowas von gründlich diese Nische ab. Warum braucht es dann nochmal so einen Podcast?
Ja, selbstverständlich war die Angst, dass im Prinzip ich das Ding komplett für mich alleine mache. Und das war ja in den ersten zwei Monaten war das ja auch so. Ich habe halt so ein bisschen Werbung dafür gemacht im Maniac-Forum und so in Spieleforen, habe ich gesagt, ja, hier, Kinders, hört mal rein. Und das ist dann natürlich so ganz, ganz kleckerweise angelaufen. Aber tatsächlich hatte ich vor Stay Forever gar nicht so die Angst. Dazu muss ich sagen, Stay Forever ist für mich der mit weitem Abstand beste Retro-Spiele-Podcast, den ich kenne. Sowohl national als auch international. Das liegt nicht nur daran, dass ich Gunnar und Christian schon eine ganze Weile kenne, sondern dass ich sie als sehr, sehr schlaue und in der Spielebranche extrem gereifte Leute schätze. Und was die halt sagen, das hat Hand und Fuß. Und ich hatte halt nicht das geringste Interesse daran, einfach ein Stay Forever 2.0 zu machen, wo ich mich halt einfach mit einem Freund oder zwei vor ein Mikro setze und dann einfach so ein bisschen in der Nostalgie versinke. Denn das gab's in Konkurrenz zu Stay Forever schon zu diesem Zeitpunkt bereits, ich will nicht sagen en masse, aber schon durchaus spürbar. Und ich hatte ein paar dieser Konkurrenz-Podcasts angehört und ich habe nicht einen gefunden, bei dem ich sagen würde, der hätte das Niveau von Stay Forever erreicht. Das ist eines meiner schlimmsten Beispiele, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber das war halt so ein Podcast, da saßen drei Leute ziemlich offensichtlich verkatert an einem Frühstückstisch, haben über Indiana Jones and the Fate of Atlantis gesprochen und eine der frühesten Bemerkungen war dann halt, ja, wann kam das raus? Irgendwann, keine
Ahnung. Das hat dich wütend gemacht.
93, 94. Und da habe ich sofort ausgemacht. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja,
das ist die grundlegendste, niedrigste Information, die man an allen Ecken und Enden findet. Und das kriegen die nicht hin. Zack, ausgemacht, deabonniert und halt drauf gepisst. Also das hat mich wirklich geärgert, weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass man sowas nicht auf die Reihe kriegt. Und bei Stay Forever gab es dieses sehr schöne Format, die zweite Reihe. Da hat Christian Schmidt, ich glaube 2012, zwei Folgen zugemacht, wo er im Prinzip einen Monolog niedergeschrieben hat und über Spiele gesprochen hat, die seiner Meinung nach nicht in dem großen Spotlights dieser Welt stehen, aber die halt trotzdem relevant sind. Und das fand ich super interessant, weil das war für mich tatsächlich die Initialzündung zu sagen, das kann ich besser. Es ist, wie gesagt, Christian mag ich sehr. Sehr, sehr cooler Typ, wir kennen ihn ja beide. Aber ich dachte mir, wenn man halt wirklich diesen Ansatz mit der fachlichen Tiefe und dem Spaß, der Spontanität von dem generellen Stay Forever verknüpft, das könnte ganz cool enden. Und dann, ich wollte tatsächlich schon lange so ein bisschen was im Retro-Spiele-Bereich machen, denn in meinen letzten Jahren bei 4Players war mir der Bereich Oldie des Monats immer das absolut Liebste. Da habe ich mir halt ein Spiel gesucht, habe dann halt einen schönen langen Text dazu geschrieben, habe Recherche dazu betrieben. Das war schön. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und da war mir klar, ich müsste halt schon in diesen Retro-Spiele-Bereich gehen. Und wie gesagt, ich hatte keinen Bock auf Dialoge, deswegen war es naheliegend, das alleine zu machen. Und da musste halt einfach, war für mich klar, dass die Recherchetiefe da sein musste. Das war, ist den ersten Folgen jetzt im Nachhinein nicht mehr so anzuhören, aber ist, naja gut, ist noch direkt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und, ja, die ersten 10 Folgen sind, glaube ich, naja, man kann sie sich schon noch anhören, aber da habe ich halt noch so ein bisschen herummeandert. Da habe ich mich selbst noch gefunden. Und
da kann ich dich nur beruhigen. Das ist ein ganz normaler Prozess normalerweise, dass man sich da so reinfindet. Ich habe auch, wenn ich daran zurückdenke, in der ersten Folge, okay cool, wo ich die liebe Vivienne interviewt habe, da war das Konzept auch noch so ein ganz kleines bisschen anders. Da war nämlich die Idee, dass man mit den Gästen spricht und oder ich mich mit ihnen unterhalte und gar nicht, also zum Thema bringe, dass da draußen Menschen zuhören. Also, dass wir wirklich ganz bewusst darauf geachtet haben, dass wir nicht übersprechen über Leute da draußen und die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern dass wir wirklich nur zu zweit sprechen. Und das sorgte dann für Situationen, die auch so ein bisschen schwierig waren zu lösen. Denn wenn Vivienne ein Wort gesagt hat aus der Branche, zum Beispiel Game Jam, wo ich als Zuhörer mir gedacht habe, oh je, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Leute da draußen alle kennen, dieses Wort, weil es gibt ja auch Leute, die sind einfach branchenfremd. Aber ich kann jetzt nicht sagen, für die Leute da draußen, erklär das mal kurz. Und dann musste ich dann so ganz komisch das dann in so einen Nebensatz einbauen. So, aha, Game Jam, das ist ja hier, ne, dieses, wo Leute zusammenkommen und Spiele programmieren. Und das war in der ersten Folge noch hörbar. Und deswegen nicke ich hier vehement mit dem Kopf, wenn ich dir zuhöre. Und kann dich nur beruhigen, das ist ganz normal, so ein Prozess.
Ja, also ich bin tatsächlich auch sehr, sehr stolz, wie sich das Ganze mittlerweile entwickelt hat. Jetzt nicht nur von den Hörern und Downloadzahlen, die mich wahnsinnig glücklich machen, sondern auch von meinem persönlichen Reifeprozess. Mhm. Wie gesagt, die ersten paar Folgen, die habe ich noch mehr oder weniger so aus dem Handgelenk geschüttelt. Da habe ich mich halt hingesetzt, habe halt alles über das Spiel niedergetippt, über das ich sprechen wollte, was mir gerade eingefallen ist, habe das nochmal gespielt und so weiter, habe vielleicht noch so den alten PC-Player-Test ausgekramt, da nochmal nachgelesen und das war's dann auch im Grunde. Mittlerweile ist halt alleine der Rechercheprozess mit weitem Abstand größte Teil des Zeitaufwandes, der da reinfließt. Und ich durchwühle halt mittlerweile das nicht nur meine Erinnerungen und die alten Spiele an sich, sondern das komplette Internet, auch in die vielen, vielen alten Archive. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich mittlerweile mit so vielen der ursprünglichen Entwickler sprechen durfte, die halt auch immer super interessante Storys zu erzählen haben. Und das ist tatsächlich auch das, was mir dann jedes Mal am meisten Spaß macht. Dinge über Spiele rauszufinden, bei denen ich der Meinung bin, dass ich die echt gut kenne. Und dann kommen Sachen ans Tageslicht, von denen ich vorher nie etwas gehört habe, die aber super interessant sind. Mhm. Und das ist mittlerweile bei fast jedem Spiel der Fall, unabhängig davon, wie groß oder klein das ist. Und das macht für mich persönlich mittlerweile den größten Teil des Reizes von Game Not Over aus. Dieses Rausfinden von Dingen, die sonst keiner weiß, das ist, das macht tierisch viel Spaß. Macht tierisch viel Arbeit, aber auch tierisch viel Spaß.
Und kannst du mal sagen, so durchschnittlich, wie viel Zeit du da für die Recherche benötigst? Also nicht jetzt die Ausreißer nach oben und unten, sondern so eine klassische, normale Folge, die so im normalen Arbeitsaufwandbereich ist. Wie viel Zeit steckt da drin?
Im Regelfall 3 bis 4 Wochen.
Das ist schon viel.
Ja, ich veröffentliche ja alle 2 Wochen eine Folge und das ist dann halt entsprechend auch der Grund dafür, dass ich immer an mehreren Folgen parallel arbeite, weil ansonsten wäre das natürlich mit meinem Rechercheaufwand gar nicht zu machen. Wie gesagt, ich mache das ja alles in meiner Freizeit. Während das mein Hauptberuf wäre, dann wäre das natürlich anders möglich, aber das ist ja nur ein Hobby. Und deswegen zieht sich das ganz gerne hin, auch dadurch, dass ich viel mit den alten Entwicklern quatsche, sind diese Gespräche auch so ein Faktor, der sich sich gerne mal über Wochen hinweg zieht, weil die halt dann mal im Urlaub sind zwischenzeitlich oder mal ein paar Tage lang nicht reagieren oder dann halt irgendwann der Kontakt erst sehr, sehr spät zurechtkommt, wo ich dann eigentlich schon mitten in der Aufnahme bin und dann auf einmal der Entwickler dazukommt und ich mit dem, also im Prinzip dann nochmal von der Mitte anfangen kann. Aber das ist es mir immer wert. Also ich hatte bis jetzt noch keine Folge, wo ich mir gesagt habe, das war eigentlich Zeitverschwendung. Sondern es ist ein Haufen Arbeit und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass meine Frau so viel Verständnis dafür hat. und meine Tochter auch, aber gut, die hat ihre Switch, da ist alles gut. wenn das nicht möglich wäre, dann würde ich das tatsächlich auch nicht mehr machen. Weil wenn ich die Folgen noch genauso machen würde wie vor 3 Jahren, hätte ich das Gefühl, würde sich, glaube ich, kein Mensch so richtig dafür interessieren. Weil, naja, ganz ehrlich, die ersten paar Folgen, die waren halt, naja, so ein bisschen lapidar. Der Stil von Game Not Over, der hat sich natürlich zwangsläufigerweise erst hinterher herauskristallisiert. Und ich glaube, der ist auch das, was jede einzelne Folge dann für denjenigen, den es interessiert, auch so interessant macht.
Form ist ein gutes Stichwort. Ich finde das ganz spannend, dass du da, finde ich, also für mich immer noch ein eher ungewöhnliches Format für einen Podcast gewählt hast, nämlich nicht das Gespräch mit Leuten, sondern du hast ja auch schon angesprochen, du schreibst dir ausführlich Texte auf und liest sie dann im Grunde vor. Aber natürlich jetzt nicht so, wie man es vielleicht sich vorstellt, dass das dann wie vorgelesen klingt, sondern es klingt wie ein langer Monolog einfach, wie ein sehr langer Monolog. Und kommt das denn von dieser Inspiration von Stay Forever, weil dieses Format ja auch so aufgebaut ist? Oder hast du auch mal überlegt, so, ja, vielleicht kann ich das mit Gästen machen oder ich hole mir noch jemanden ins Boot. War das von vornherein festgestanden, dass du das vorliest oder gab es da noch andere Wege?
Ja, nee, das stand von Anfang an fest. Ich hatte kein Interesse daran, ein Dialogformat zu haben. Das liegt tatsächlich in erster Linie daran, dass ich in dieser Hinsicht ein ganz, ganz furchtbarer Kontrollfreak bin. Ich möchte, dass die Dinge da beim Podcast so gemacht werden, wie ich sie mir vorstelle. Und wenn ich da, also in dem Fall, im Fall von Game Not Over, wenn ich halt irgendwie einen anderen Podcast nebenbei mitmachen würde, wo es halt, keine Ahnung, um Wurstpellen geht oder sowas, dann wäre das mit Sicherheit auch möglich, dann hätte ich auch überhaupt nichts gegen Dialoge, aber ich hatte auch von Anfang an eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, was ich mit Game Not Over machen wollte und da war ein Partner niemals ein Gedanke. Und wie gesagt, der Initiationsprozess, der war halt schmerzhaft. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten daran, mir die ersten Folgen jetzt anzuhören, weil die waren halt noch, die klingen ziemlich gestelzt aus heutiger Sicht.
Ja.
Und das liegt halt tatsächlich daran, dass ich damals noch geschrieben habe, wie ich schreibe und nicht, dass ich geschrieben habe, wie ich rede, wenn das Sinn ergibt.
Ja, ja, total.
Wann immer ich jetzt Texte schreibe, lese ich sie mir selbst vor, also in meiner inneren Stimme. Und ich weiß dann sofort, wenn ich irgendwas geschrieben habe, kann ich das sinnvoll aussprechen? Sollte es das umformulieren? Klingt das blöd? Kriege ich das Wort nicht sinnvoll über die Zunge gerollt? Also mittlerweile, ich weiß ja sehr gut, wie ich spreche. Und das ist ja auch im Prinzip so eines der Markenzeichen von Game Not Over, dass ich relativ zügig spreche. Das, was im Monolog ja beim abgelesenen Monolog nochmal schneller wird. Und darauf muss ich natürlich auch mich entsprechend einpegeln. Also ich kann halt nicht die ungewöhnlichsten Wortkonstrukte machen. Und es hat schon einen Grund, warum das Wort zusätzlich relativ selten vorkommt. Weil ich extreme Schwierigkeiten mit diesem verdammten Wort habe, wenn es schnell ausgesprochen werden muss. Das wird dann einfach ein Schmatsch. Das ist ganz furchtbar.
Aber das ist ein guter Punkt, da habe ich mich hier auch aufgeschrieben. Ich habe nämlich mal durch die Reviews gelesen von dem Podcast und da wird immer mal wieder angesprochen, die Sprechgeschwindigkeit ist manchen Leuten, also viele können da nicht sein, sonst würden das nicht so viele Leute hören, aber manchen Leuten ist die Sprechgeschwindigkeit zu hoch. Und ist das was dich irgendwie, weil das ist ja was man nicht einfach so abstellen kann, das ist ja was, eine persönliche Eigenschaft, da muss man ja dran arbeiten, wenn man das ändern wollen würde. Ist das was dich irgendwie berührt oder denkst du dann, na gut, schade, dann ist das halt einfach nichts für euch?
Genau, letzteres. Dann tut es mir wahnsinnig leid. Ich habe, das ist halt einfach die Art und Weise, wie ich spreche. Ich habe, bevor ich die ersten Folgen veröffentlicht habe, habe ich mehrere Textproben in verschiedenen Geschwindigkeiten und Stimmlagen aufgenommen. Einfach so, um zu sehen, wie das in verschiedener Art und Weise funktioniert. Und habe mir diese immer wieder angehört, um dann für mich so rauszufinden, was für mich am sinnvollsten klingt. Und schlussendlich war es so, alles außer meiner normalen Sprechgeschwindigkeit klang für mich total falsch. Also so richtig, ich habe mich selbst überhaupt nicht erkannt. Das war ein Fremder, der da gesprochen hat. Und es mag halt egoistisch klingen, aber das ist mein Podcast. Ich möchte, dass er auch klingt wie ich. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, wenn die Leute nicht mit meiner Sprechgeschwindigkeit zurechtkommen, naja, es zwingt sie keiner, den Podcast zu hören. Also es ist ja nicht, Es ist ja eine komplett freiwillige Sache. Wenn jemand an der Art und Weise, wie ich Spiele spreche, interessiert ist, dann lernt er entweder mit meiner Art und Weise zu reden, zu leben oder halt nicht. Es ist ja eine komplett freiwillige Sache. Ich verlange ja nichts dafür.
Naja. Ja. Beziehungsweise, vielleicht ahnst du, worauf ich hinaus möchte, beziehungsweise, du hast jetzt eingerichtet, tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz frisch, eine Steady-Seite für das Projekt und wenn ich es richtig verstanden habe, auch da gerne reinkrätschen, wenn ich da was missverstehe, das ist ja mehr so eine Trinkgeldkasse, ne? Das ist ja nicht, so zumindest schreibst du, nicht der Stepping Stone, der erste auf dem Weg zur Weltherrschaft, dass irgendwie der Podcast irgendwie jetzt das Ding wird, sondern das ist mehr so dieses so, ne, wenn man im Rausgehen noch so 50 Cent quasi hat, kann man dir die zuschnippen. So ist das ja gedacht.
Genau.
Aber jetzt ist meine Frage, ist es denn wirklich so? Also gibt es für dich noch Pläne, die über das, was jetzt ist, hinausgehen? Also anders gesagt, könntest du dir vorstellen, wenn da wirklich, also ich habe da jetzt auch gerade keinen Einblick, wie viele Leute halt schon dich unterstützen, aber wenn da wirklich sich eine Eigendynamik entwickelt, wärst du auch bereit und könntest du dir vorstellen, das zu einem richtig großen Ding in deinem Leben zu machen? Oder ist das für dich wirklich ein wichtiger Freizeitausgleich einfach?
Also ich sag mal, in einer idealen Welt, wenn ich auf einmal tausende Unterstützer hätte und quasi meinen Hauptberuf aufgeben könnte, also wenn ich von Game.over leben könnte, dann würde ich das mit Kusshand machen, ganz ehrlich. Das wäre für mich der ideale Job. Ich liebe es, das zu machen. Das ist für mich das perfekte Hobby, das beste Hobby, das ich jemals hatte. Und ich habe 20 Jahre lang Gitarre gespielt. Und ich würde es wahnsinnig gern machen, aber ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu realistisch, um in dieser Traumwelt zu versinken. Es wäre cool, aber es wird nicht passieren. Deswegen habe ich gesagt, ich betreibe halt wirklich diese Trinkgeldkasse und die ist halt wirklich auch als genau diese geplant. Deswegen habe ich auch nur eine Unterstützung von, also halt diese 5 € im Monat. Und es wird halt den normalen Hörern nichts weggenommen. Das finde ich ja immer ziemlich uncool, wenn man halt Formate aufbaut, die Leute dran gewöhnt und dann sagt, ha, zack, Paywall. Das wollte ich niemals und das werde ich niemals. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, wenn ich irgendwann jemals zusätzliche Mengen an Freizeit gewinnen könnte oder zufällig unter irgendeinem Stein finden, dann wird es vielleicht ein kleines Nebenformat geben, das dann halt unter Umständen Steady-exklusiv sein kann. Aber das kann ich mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlicht nicht vorstellen, da halt noch mehr Arbeit zu investieren, weil mir fehlt schlicht die Zeit dafür. Ich kann es halt nicht machen. Deswegen habe ich halt auch solche Sachen wie Unterstützergeschenke oder irgendwas sowas, habe ich alles rausgelassen. Es ist, wenn die Leute das, was ich mache, mögen, dann wäre es cool, wenn sie mir halt diese 5 € im Monat zukommen lassen. Wenn nicht, ist es auch völlig okay. Es wird trotzdem ganz genauso weitergemacht. Das ist halt nur eine reine Wertschätzungsgeschichte. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich betrachte es auch sehr gerne als Experiment. Denn ich wurde im Laufe der letzten 3 Jahre immer wieder darauf angesprochen, wieso ich keinen Patreon oder Steady oder irgendwas eingerichtet habe, damit mir was zwischenzeitlich zukommen lassen kann. Und meine Antwort darauf war halt immer, naja, nee, warum denn? Ich habe keine Zeit für irgendwelchen Nebenherkram. Ich kann keine Jacken oder Aufkleber oder Postkarten oder sowas verschicken. Ich möchte das auch ganz ehrlich gar nicht. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich gut kann. Und wenn das jemand wertschätzen möchte oder irgendeine Art der Wertschätzung übergeben möchte, dann ist diese Trinkgeldkasse, glaube ich, die beste Möglichkeit, ohne die Leuten irgendwie an den Karren zu fahren. Und das ist halt jetzt die Lösung, die ich für mich gefunden habe, die mir keine allzu große Extraarbeit macht und die gleichzeitig halt nicht die bereits aufgebaute Hörerschaft verschreckt. Und daher, ich lasse mich da genauso überraschen. Ganz ehrlich, das ist für mich als komplettes Neuland. Ist jetzt gerade erst 4 Tage alt.
Ja, stimmt, ja. Nicht, dass du dann, wenn es plötzlich super erfolgreich wird, alles panisch offline nimmst. So, nein, hört auf. Das wird nicht passieren. Aber ich kenne das mit diesem Merchandise zum Beispiel auch sehr gut oder den Geschenken und all diesen Sachen, die sind ja mittlerweile üblich, kann man ja eigentlich sagen, bei solchen Projekten als Belohnung quasi oder als Dankeschön für Leute, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld da rein in den Hut werfen. Aber ich höre dann auch immer wieder von Leuten, die das machen, wie viel extra Arbeit das ist. Also in Sat.Moin zum Beispiel, da gibt es ja immer mal wieder so Merchandise-Kram und kleine Geschenke, aber auch größere, also so Pinner und Mützen habe ich jetzt gesehen, wurden verteilt und das ist ja so ein Aufwand, das zu machen und diese Zeit dafür, ich wüsste gar nicht, woher ich die nehmen würde, weil ich habe nämlich auch mal drüber nachgedacht und zwar, aber auch nur, weil ich das cool finden würde, weil ich selber gerne hätte und zwar hier Okay Cool, das hat ja in den beiden O's diese beiden Kater von mir sitzen und ich stelle mir das so toll vor, ein T-Shirt, einfach nur ein weißes T-Shirt, weißt du, auf Brusthöhe ein kleiner Kater, der aus so einem O rausguckt. Ich stelle mir mir das so süß vor und ich habe mir das einfach überlegt, schon privat mir einfach zu machen. Und dann war quasi der Geist 5 Sekunden lang auf dem Weg, wie wäre das eigentlich, das so anzubieten? Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, die Arbeit, die man da reinsteckt, das kann ich doch vor keinem Auftraggeber, der mir Geld für meine Arbeit sonst gibt, rechtfertigen. So, das ist momentan so ganz weit weg, aber deswegen kann ich da so gut nachvollziehen, diese Gedanken dann so, oh, macht man das wirklich? Na, eher nicht. Ja.
Also ich würde es echt gern machen, weil ich auch ein großer Fan von Überraschungen bin. Und es gab da vor einigen Monaten, hat mir ein Hörer einen 3D-Druck des Game Note Overlogos zugeschickt. Einfach so.
Boah, geil.
Hast du eine Ahnung, wie ich mich darüber gefreut habe? Das kam aus dem Nichts. Das war fantastisch. Also jetzt nicht nur, weil das wirklich cool aussieht, das steht jetzt direkt vor mir und lächelt mich an, sondern das war diese coole Art der Wertschätzung. Das, was ich mache, das kommt bei Leuten gut an und das hat jemanden dafür inspiriert, sich hinzusetzen, seinen 3D-Drucker anzuschmeißen und das Ding zu basteln, das ist so eine Art 3D-Puzzle, und mir zuzuschicken. Das hat mich tierisch gefreut. Ich bin da durch die Küche gehüpft. Das war toll. Und ich würde natürlich etwas in der Art sehr gerne zurückgeben. Ich bin halt wahnsinnig dankbar für jeden, der halt mir Geld zukommen lassen. Ich meine, es ist Geld. Das zückt man nicht einfach so und schmeißt auf die Straße, sondern das ist, da leben Leute Geld. Ich meine, es sind nur 5 Euro, aber 5 Euro sind 5 Euro. Und die Leute halt, die müssen sich entscheiden, kaufe ich mir davon jetzt halt irgendwie was Cooles oder gebe ich das dem Kauz, damit er weiterlabern kann. Und das ist etwas, wofür ich irre dankbar bin. Damit rechne ich nicht. Und natürlich würde ich super gerne was zurückgeben. Aber ich möchte halt nichts versprechen. Einfach, weil ich weiß, auch aus meiner Beschäftigung bei Capcom, wie viel unfassbar viel Arbeit Merchandise macht. Und ich habe schlicht nicht die Zeit dafür. Also jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich es nicht machen. Und wenn ich dann halt sagen würde, okay, gib mir 10 Euro im Monat und ihr kriegt das, dann würde ich lügen. Und ja, nee, das mache ich nicht.
Ich kann da auch wieder nur nicken. Die Hörerinnen und Hörer von OKCOOL haben mir auch schon teilweise den Glauben in die Menschheit zurückgeschenkt, lange bevor es den Discord gab und da gibt es so ein Haustier, zeigt eure Haustier-Channel, haben mir die Hörerinnen und Hörer einfach so unaufgefordert per Mail Bilder ihrer Haustiere geschickt. Einfach so, weil sie gesagt haben, hier, das freut dich doch. Und dann einfach so Bilder gemacht extra. Und also, da kannst du ja auch glauben, wie ich mich gefreut habe. Also jetzt wirklich ohne Mist, das ist so, du rechnest nicht damit, dann hast du vielleicht auch noch so einen doofen Arbeitstag. Und plötzlich kommt da eine E-Mail von einem Menschen rein, den du nicht kennst. Und dann sind da einfach Haustierbilder. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das sind ja einfach die geilsten Leute der Welt. Also wirklich, das ist so, da lernt man Menschen. Und ich habe ja manchmal so eine leichte misanthrope Ader. Auch wenn man, also atmet man vielleicht gar nicht, aber habe ich. Und dann denke ich mir so, mein Gott, das sind gute Leute. So, das ist wirklich nett. Da ist man richtig gerührt. So, das ist richtig schön.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe halt auch, ich bin halt zwar grundsätzlich ein Glas halb voll Typ, aber halt dadurch, dass ich echt lange in der Spielebranche gearbeitet habe, kenne ich halt auch die halb leere und schlammige Seite der Branche. Ja. Und man kann sehr, sehr schnell der Versuchung verfallen zu denken, das sind halt alles Arschlöcher, diese ganze toxische Community, die halt solche Sachen wie Gamergate ins Leben ruft. Wie kann das denn sein? Es geht doch um Videospiele und dann, das ist alles schrecklich und furchtbar und Crunch und das ist, also man kann sich das Leben in der Branche durch einen sehr, sehr verstellten Blick extrem schwer machen und sehr schlecht sehen, also sehr, sehr schlecht auf die Branche sehen. Auf der anderen Seite gibt es so viele wunderbare Dinge und das ist halt ein kleiner, aber für mich extrem spezifischer Teil davon, wo ich dann einfach sehe, dass Leute mit dem, was ich mache oder mit dem, was du machst, so glücklich sind, dass sie sich inspiriert fühlen, etwas zurückzugeben. Und das ist toll, das zeigt so ein wunderschönes Bild, wirft so ein wunderschönes Licht auf einen Teil der Menschheit. Ich bin dafür wahnsinnig dankbar und das macht mich tierisch glücklich. Also, ich mache ja alle paar oder einmal im Jahr oder sowas mache ich halt eine Bonus-Episode, wo ich halt so ein bisschen Tabula Rasa mache, wo ich über den Podcast an sich rede, wie die Zahlenentwicklung sind, etc., etc. Das gehört ja mittlerweile dazu. Und da gehe ich halt auch so ein bisschen in Medias Res, was das Feedback von den Leuten angeht. Und das ist, das macht mich so happy. Also ich bin ja auch für konstruktive Kritik selbstverständlich immer zu haben. Auch wenn ich den Leuten immer wieder sage, nein, ich werde nicht langsamer reden, Schluss. aber die Art und Weise, wie die Arbeit, die man selbst leistet und von der man niemals weiß, ob sie wirklich jemanden interessiert, dann schlussendlich wertgeschätzt wird, die gibt einem so viel Kraft. Das ist toll. Das soll bitte niemals aufhören. Ich finde das super.
Guck mal, da haben wir jetzt nochmal zum Ende des Gesprächs einen riesengroßen Regenbogen gezeichnet. Ja. Wir haben ja eigentlich auch mit einem Regenbogen angefangen. Ich habe von Monkey Island erzählt, das ist immer noch für mich bedeutender Tag heute. Deswegen schön, dass wir jetzt dann auch noch so ein schönes Gespräch dazu geführt haben. Also mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank. Das war eine richtig schöne Reise. Wir begannen in der DDR und endeten bei Game Not Over. Ich bin sehr zufrieden. Paul, das war spannend. Das war toll.
Vielen herzlichen Dank, Dom. Ich habe allerdings noch eine Frage an dich.
Ja, gerne.
Ja. Was bedeutet eigentlich okay, cool? Also wie kommst du, bist du da drauf gekommen?
Ja, das ist jetzt hier geheime Trivia, die jetzt verraten wird. Also ich schütte mir gerade noch mal kurz ein Wasser in mein Glas, bevor ich da jetzt ansetze zu antworten, weil ich hab nicht damit gerechnet, dass jetzt noch mal ein neues Thema kommt. Pass auf, Moment.
Sorry.
In der Zwischenzeit können wir alle da draußen kurz drüber nachdenken und mutmaßen, was es mit dem Namen auf sich hat.
Ja, also ich habe ja tatsächlich auch so diverse Theorien, vor allen Dingen, da deine URL ja auch noch okcool.space ist. Also das ist ja nur auch die abgefahrenste URL-Endung aller Zeiten. Wer macht denn sowas? Wie kommt's dazu? Ich muss es wissen!
Okay, ich bin bereit. Also, es gibt im Grunde zwei Erklärungen. Die eine ist die ursprüngliche und dann, als sich das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt hat, kam noch oben drauf was sich da wunderschön ergänzt hat. Also, erstmal der ursprüngliche Sinn war, ich war ja mal festangestellt bei GamePro zuletzt und habe da gab es regelmäßige Pitch-Meetings und da war ich immer wieder in der Situation, dass ich mir gedacht habe, so total cool wäre es, über Folgendes zu schreiben und habe dann immer mal wieder Absagen dafür bekommen von meiner Chefredakteurin oder von anderen aus dem Team, die gesagt haben, nee, aus folgenden, Klammer auf, übrigens sehr nachvollziehbaren Gründen, macht es für uns keinen Sinn, diesem Text nachzugehen. So. Und was ich mir dann da oft dachte, war so ein resigniertes, aber ich verstehe es dann doch durchaus irgendwie, okay, cool. Das war so dieser Gedanke, den ich da hatte. Und als ich dann selbstständig wurde, und ich dann Pitches verschicken musste, also eine ganz ähnliche Situation hatte, wo ich Redaktion meine Ideen schicken musste und dann mir gehofft habe, hoffentlich finden die das toll, hoffentlich geben mir die Geld dafür, kam immer mal wieder natürlich auch eine Absage zurück. Und auch da kam mir immer wieder in den Kopf so, okay, cool. Und dadurch war schon mal so diese Begriffs-, also diese Wortkombination fest in meinem Kopf. So. Und dann habe ich, als bevor Corona so richtig losging, also lange davor, dieses Magazin gibt's ja schon eine Weile davor, habe ich durch die Selbstständigkeit auch gemerkt, so, oh, ich muss gucken, dass ich hier regelmäßig aus meinem Homeoffice rauskomme, weil ich war ja nicht mehr in der Redaktion, ich musste immer irgendwie daheim im Grunde arbeiten und war erstmal auf mich alleine gestellt. Wenn ich nicht das erzwungen habe und gesagt habe, so, ich gehe in die Bibliothek und ich gehe quasi aktiv unter Menschen, da neigt man dann sehr schnell zur Vereinsamung, weil man einfach nicht mehr raus muss und das ist so super gefährlich. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mich darum zu bemühen, regelmäßig Freunde zu treffen und wirklich das zu organisieren, damit man nicht so hier völlig untergeht alleine. Und da entwickelten sich aus diesen Treffen, die ja dann plötzlich so unglaublich wertvoll, also noch viel, viel wertvoller waren als vorher für mich, weil das so wichtige Kontakte waren, auch für mein Wohlbefinden einfach, entwickelten sich Gespräche, die unglaublich tiefgehend waren. Ich habe wirklich ausgekostet jede einzelne Begegnung und manchmal brachte ich mein Gegenüber in ganz lange Monologe, an deren Ende ich mir immer nur so völlig fasziniert dachte, okay, cool, das war krass, mal quasi so einen Einblick in dein Leben zu bekommen. Und aus diesen beiden Dingen heraus, zum einen dieses, ich habe Ideen, aber keinen Ort, wo ich die loswerden kann. Und zum anderen, ich führe lange Gespräche und denke mir am Ende völlig fasziniert, okay, cool, kam diese Idee für den Namen. Und dann, also das ist die Ursprungsgeschichte, und dann obendrauf, als ich dann überlegt habe, wie kann denn die Seite, also die URL heißen, wurde mir auch Space angeboten. Und da war für mich sofort klar, Space ist es, weil die Endung ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte ja mehr oder weniger einen Platz schaffen, wo einfach diese coolen Geschichten aus und über die Branche geschrieben und entstehen und gesprochen werden. Und deswegen ist es der Cool Space. Aha. Also das ist der, weißt du, das ist der Ort, wo die Geschichten sind. Ja,
ja. Mensch, so, das ist die,
die Origin Story.
Super. Ja, das ist doch schön. Das hat, also nicht nur klingt das dann halt cool, sondern hat auch noch so eine Metabedeutung. Gefällt mir sehr gut.
Voll, danke. Ja, also das ist auch, deswegen, also ich mache das ja so gerne. Und das ist so, das hat, jetzt merkt man halt vielleicht dann auch, wie tief das in meiner Biografie verwoben ist, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Diese Rückweisung, sage ich mal, in Klammern, wie gesagt, die ist völlig berechtigt. Das waren einfach Ideen, die haben da nicht hingepasst. Und zum anderen dieser Gedanke, den man nach langen, wirklich guten Gesprächen einfach hat. Ja. So kam das.
Okay,
ja, cool. Also da hat es sich ja richtig gelohnt für alle, die jetzt zugehört haben bis zum Ende, nochmal ein bisschen sowas erfahren. Ja, also dann nochmal, Paul, vielen Dank dir. War mir wirklich eine Freude. Ich bin auch froh, dich in Zukunft noch an anderer Stelle zu hören. Wir haben ja hier bei The Pod treffen wir manchmal aufeinander beim Altbier, bei so einem Format, wo wir uns alte Spiele angucken. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe keine Ahnung, wann es wieder passiert, aber da freue ich mich jetzt schon drauf. Es ist immer schön mit dir.
Ja, geht mir ganz genauso, auch wenn du es bis heute nicht hingekriegt hast, das Ding richtig zu benennen. Das heißt Klassiker aus dem Übermorgenland.
Ach Gott, ah. Jetzt kommen schon die Insider aus dem Depot-Universum. Also, ja. Ich schmeiß dich jetzt liebevoll
Jawohl.
Raus. Vielen Dank dir nochmal und bis ganz bald hoffentlich.
Vielen herzlichen Dank, Dom. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war die Folge mit Paul Kautz, mein Aufholen, Nachholen der letzten Jahre, in denen ich ihn nicht persönlich sehen konnte. Ihr habt es gemerkt, ich hatte viele Fragen, es hat mich alle sehr brennend interessiert und entsprechend bunt und umfangreich war das Gespräch und auch etwas länger als sonst. Aber ich glaube, da beschwert sich hoffentlich niemand, ich auf gar keinen Fall und Paul wohl auch nicht. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann würde ich euch bitten, einen kleinen Spaziergang einzulegen. Nachdem wir jetzt durch das Leben von Paul Kautz spaziert sind, könnt ihr als nächstes, oh Gott, in den iTunes Store spazieren und dort diesem Podcast 5 Sterne raushauen. Das ist etwas, worüber ich mich sehr freue. Das ist etwas, worüber sich andere Menschen freuen, die dank dieser Bewertung dann sich denken, Mensch, diesen Podcast, den probiere ich mal aus, den schaue ich mir mal an. Das wäre sehr, sehr lieb, wenn ihr dann noch obendrauf super gut gelaunt seid und denkt, Mensch, dieses Projekt, das ist interessant, das ist toll, da steckt da so ein Typ so viel Zeit und Energie rein. Wir können ihm irgendwie unsere Dankbarkeit noch anders zeigen als durch Retweets, durch nette Mails und Kommentare und so. Dann gibt es da eine Möglichkeit. Und zwar auf Steady habe ich eine Seite eingerichtet für Okay Cool. Dort kann man ein paar Euro in den Hut werfen und wenn es 5 Euro sind, dann bekommt ihr nicht nur meine ewige Dankbarkeit, sondern auch Zugriff auf ein Premium-Podcast-Format, in dem ich alte Spiele nachhole, die ich nie gespielt habe, von denen aber alle Menschen sagen, Mensch Dom, wie kann das sein? Warum hast du das nicht gespielt? Zuletzt war es zum Beispiel Firewatch und Portal. Das nächste Spiel steht auch schon an. Dann würde ich doch einfach mal sagen, guckt euch das mal an. Oh Mann, ich fühle mich immer ein bisschen doof, wenn ich das so bewerbe, aber ich will nicht, dass es an euch vorbeigeht. Ach Mensch, naja, jedenfalls, hier ist der Hinweis zu diesem Premium-Format, wenn ihr damit was anfangen könnt, voll cool, wenn nicht, auch gar nicht schlimm, hoffentlich habt ihr wenigstens Spaß mit dieser Folge gehabt und wenn das auch doof war für euch, dann schreibt mir eine mail@domshot.net, schreibt mir eure Kritik, was hätte besser sein können und dann weine ich mich damit in den Schlaf. Gute Nacht, bis zur nächsten Woche.